Hey Genie, heute stehe ich voll im Abseits. Mach uns doch mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft des Sports.
Stell dir vor, es ist das Jahr 2058 und du bist Head Coach der Berliner Phantoms, dem erfolgreichsten Team der Global Apex League. Apex gilt als die beliebteste Sportart der Welt. Schneller als Fußball, taktischer als Basketball und spektakulärer als jede klassische Liga zuvor. Entwickelt wurde der Sport ursprünglich von Streaming-Plattformen, Sportligen und KI-Unternehmen gemeinsam. Das Ziel: die perfekte Zuschauersportart erschaffen. Das Spielfeld während des Spiels permanent. Wände fahren aus dem Boden, Laufzonen verschieben sich und bestimmte Trefferzonen bringen unterschiedlich viele Punkte. Über der Arena kreisen hunderte Kameradrohnen und analysieren jede Bewegung deiner Spielerinnen in Echtzeit. Denn bei Apex geht es längst nicht mehr nur um Sport, es geht um Entertainment. Vor dir laufen die Live-Daten: Herzfrequenz, Stresslevel, Reaktionszeiten, Fehlerwahrscheinlichkeiten. Die KI Athena berechnet Millionen Spielzüge pro Minute und passt das Spiel dynamisch an die Zuschauerreaktionen an. Wird ein Match zu vorhersehbar, verändert Athena automatisch die Arena. Laufzonen verschieben sich, Punktwerte ändern sich, neue Hindernisse fahren aus dem Boden. Alles für maximale Spannung. Heute steht das große Finale an. Berlin gegen Neo Tokio. Noch 40 Sekunden. Ihr führt mit 2 Punkten. Aber plötzlich erscheint die nüchterne Meldung von Athena.
Emotionale Zuschauerbindung weltweit sinkend. Crimson-Phase aktiviert.
Dann färbt sich das Spielfeld plötzlich tiefrot. Die Arena beginnt sich zu verändern. Wände verschieben sich. Zusätzliche Sprungfelder fahren aus dem Boden. Die Crimson-Phase gilt als spektakulärster Modus der Liga. Für die letzten Sekunden verdoppeln sich die Punkte. Gleichzeitig steigt aber auch das Verletzungsrisiko drastisch an. Fans lieben es, Spieler hassen es. Tina ein erhöhtes Risiko für eine Knieverletzung berechnet. Aber die KI interessiert sich nicht für Fairness oder Gesundheit. Nur für Spannung. Noch 18 Sekunden. Maya bekommt den Ball. 2 Gegenspielerinnen vor sich. Die neuen Sprungfelder flackern chaotisch über das Spielfeld. Doch Maya sprintet trotzdem los. Für einen kurzen Moment scheint die ganze Arena stillzustehen. Dann springt sie über die letzte Barriere und hämmert den Ball unhaltbar in die obere Trefferzone. Maximalpunktzahl: Sieg. Die Arena explodiert vor Jubel. Menschen schreien, liegen sich in den Armen und feiern den spektakulärsten Finalmoment der Liga-Geschichte. Doch Maya bleibt am Boden liegen. Über ihr kreisen bereits die medizinischen Drohnen. Und während Athena in deinem Sichtfeld bereits neue Zuschauerrekorde, Werbeeinnahmen und Engagementwerte berechnet, fragst du dich plötzlich, ob Sport überhaupt noch Sport ist, wenn selbst die Spannung längst von Maschinen inszeniert wird.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Out of Time, Visionen, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, ausgiebiger Couchathlet hier am Fraunhofer IEM und mit mir im Studio wie immer der Michael Jordan der angewandten Forschung, Roman Dumitrescu.
Ja, herzlich willkommen.
Heute, muss ich sagen, habe ich auf jeden Fall Auswärtsspiel, ne?
Ja, das mag wohl sein. Du bist, so wie ich ja aus den letzten Jahren weiß, nicht der größte Sportsfan, vor allem nicht Fußball und dergleichen.
Ja, das ist ganz genau. Ich habe da, aber heute habe ich mich natürlich standesgemäß eingekleidet, weil ich mir gedacht habe, ich muss auch mal Flagge zeigen und ja, die Flagge muss dann halt natürlich auch zu den Wünschen meiner Kinder und meiner Frau passen. Deshalb trage ich heute mal das Spanien-Trikot.
Ja, ist doch gut. Ich trage das Deutschland-Trikot im Auswärtslook. Finde ich auch ganz passend. Ich finde es auch ganz schick dieses Jahr. Und ja, so Trikots zu einer WM sind nach wie vor schweineteuer, haben wir selber wieder festgestellt.
Habe ich mit Erschrecken festgestellt, ja.
Ich habe meins geschenkt bekommen zum Vatertag.
Ah, das ist doch schön, ja. Das ist ein schönes Geschenk.
Definitiv.
Ich habe eine Biertasting-Kiste geschenkt bekommen. Es war auch sehr schön.
Das passt ja gut zusammen. Da steht ja dem WM-Abend nichts mehr entgegen. Und ich glaube, das ist das spannende Thema für heute. Ja, wie entwickelt sich eigentlich der Sport weiter? Wir sind jetzt aktuell in einem großen Sportereignis, vielleicht dem größten, der Fußball-WM. Da werden wir sicherlich drüber sprechen und vor allem, was heißt das technologisch, wie geht es da weiter?
Ja,
genau. Ich glaube, das sind spannende Themen.
Absolut, auf jeden Fall sehr viele spannende Fragen, die wir heute diskutieren können. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Sport-Experte, ganz und gar nicht. Also, aber gerade wenn es um Technologien geht und so Entwicklung, auch das ganze Thema, was wir auch schon gehört haben, Kommerzialisierung, Attention Economy, das ist ja das Gedankenexperiment. Ja. Da fühle ich mich dann doch wieder eher wohl, darüber zu diskutieren. Und deshalb glaube ich, wird das dennoch eine spannende Folge, auch wenn ich jetzt hier mit Unwissen glänzen werde.
Nein, das kriegen wir schon hin. Aber bevor wir einsteigen, einmal hier erstmal einen großen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das ganze letzte Jahr uns hier begleitet haben. Wir haben aber auch festgestellt, wir werden oft gehört, aber nicht immer abonniert. Tut uns doch den Gefallen, lasst gerne auch ein Abo hier, so verpasst ihr keine Folge. Keine Ahnungslosigkeit von Tommy oder von genau. mir zu einem speziellen Thema und wir versuchen das ja auch immer wieder technologisch mit ähnlichen Themen dann zu bespielen. Also das, da würdet ihr uns einen großen Gefallen tun und so ein bisschen ist so ein Podcast ja auch so ein kleiner Wettbewerb, den wir so haben und wollen dann natürlich auch bestehen bleiben.
Ja, und heute reisen wir tatsächlich in die Zukunft, technologisch gesehen. Wir sprechen aber auch über die nähere Zukunft, über den WM-Sommer. Und da werden wir dann Themen wie sowas wie KI-Trainer, digitale Zwillinge, Roboterfußball, E-Sports und neuartige Sportarten, wie wir jetzt gehört haben. Also die Regeln kann ich jetzt zwar nicht mehr aufsagen, was wir da gerade im Gedankenexperiment gehört haben. Apex, ja, das hat mich so ein bisschen an Running Man erinnert oder auch an Hunger Games tatsächlich. Auf jeden Fall ein spannendes Szenario wieder.
Ja, definitiv. Mich hat es an Speedball 2, ich weiß, ob du das Computerspiel kennst, aus Ende der 80er, Anfang 90er. Nee. Muss man mal googeln und sich anschauen, Speedball 2. Sehr spannendes Spiel, auch eben sehr brutal und viel so dystopischen Zukunftsbild. Ja. Aber bevor wir vielleicht da wirklich in die Zukunft gehen, lass uns mal über Sport, über die Emotionen kommen.
Ja, natürlich.
Wir sitzen ja hier mit unseren Trikots ja auch. Wir haben WM-Stimmung und bei mir ist es letztlich so, die Fußball-WM, ich kann mich da immer an einige immer besonders erinnern, weil sie auch mit persönlichen Ereignissen sehr stark in Verbindung sind.
So ja, das stimmt.
Die erste WM für mich, das war 1990, das war wahrscheinlich noch vor deiner Zeit, da war ich noch
ein
kleiner Junge, aber die habe ich schon mitbekommen, da ist Deutschland natürlich auch Weltmeister geworden. Ich weiß, im Finale war ich aber schon im Bett und habe dann nur das
berühmte
Tor. Ich habe das berühmte Tor von Andi Brehme dann nur gehört durch einen Jubelschrei, aber mehr habe ich tatsächlich dann von dem WM-Finale nicht mitbekommen. 94 kann ich mich auch sehr gut erinnern, weil da war Rumänien, also Rumänien ist diesmal nicht dabei bei der WM, sonst würde ich vielleicht auch ein rumänisches Trikot anziehen. Polen ist übrigens auch nicht dabei. Von daher in vier Jahren die nächste Chance. Aber da kann ich mich gut erinnern, da war Rumänien sehr stark, ist da sehr weit gekommen, hat da eine tolle WM gespielt. Ja, und 2006, das ist bei mir so die WM tatsächlich, wie für viele, die erlebt haben, die WM zu Hause, das Sommermärchen.
Das war schon krass, natürlich.
Das war krass. Ich bin damals mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen im Sommer. Sie hat mir damals ein schönes Geschenk auch gemacht. Sie ist überhaupt gar kein Fußballfan. Ja. Wir haben das gefeiert und das hat sich nochmal wiederholt, so dieses Persönliche zwischen meiner Frau und der Weltmeisterschaft in 2014. Da ist Deutschland nicht nur Weltmeister geworden, sondern da war meine Frau hochschwanger mit unserem ersten Kind. Und ich kann mich wirklich heute noch erinnern, ich muss das nochmal nachrecherchieren, ob ich den Wortlaut genau treffe, aber es ist wirklich der Kommentar, er macht ihn, Mario Götze, das ist Wahnsinn. Ich kann mich da wirklich super gut erinnern, wie ich da von der Couch aufgesprungen bin. Meine Frau, die war wirklich ganz hochschwanger, also beim neunten Monat dann schon oder also wirklich vor 4 Wochen oder 3 Wochen vor Entbindung. Das waren schon tolle Erinnerungen.
Ja. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt zu Anfang gesagt, dass ich kein Sportfan bin, aber das stimmt insofern nicht ganz, als dass ich bei EM und WM schon ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch immer mitgefiebert habe, das auch mitbekommen habe und ich kann das gar nicht sagen, warum das ist, aber es ist schon mitreißend. Ne? Also wirklich dann mitzufiebern und sich das anzuschauen. Und meine ersten wirklichen Erinnerungen an, ich muss zugeben, ich weiß nicht, es war 2002 Korea, die WM.
Korea, Japan, ne?
Ich erinnere mich, wie wir da zum Beispiel dann auch früher aus der Schule raus durften. Und da habe ich mir die Spiele tatsächlich angeguckt. Und da habe ich dann wirklich angefangen mitzufiebern. Ich muss dazu sagen, in meiner Familie, meine Eltern, die sind auch keine Sportbegeisterten. Deshalb habe ich das jetzt, sag ich mal, in den 90er Jahren auch eigentlich nie wirklich mitbekommen, großartig. Sondern erst dann, als ich alt genug war, quasi selber dann auch zu entscheiden, dass ich mir angucken wollte. Und da erinnere ich mich zwar jetzt nicht so sehr an die Details und wer jetzt welches Tor geschossen hat, aber schon so an die allgemeine Stimmung. Ne? Und 2006 hast du beschrieben, also ich glaube, das war für alle Menschen, die das irgendwie miterlebt haben, schon ziemlich cool. Ich weiß auch noch, ich war ich glaube, entweder war es die EM oder die WM danach, war ich auch auf dem Festival, auf dem Southside Festival, wo wir dann auch die Spiele geguckt haben, ist Deutschland dann tatsächlich rausgeflogen. Das war natürlich sehr frustrierend, aber dann hatten wir zumindest gute Bands, die wir uns anschauen konnten.
Ja, das muss man ja leider sagen. Nach dem WM-Titel 2014 ist für deutsche Fußballfans die WM schwer zu ertragen in den letzten beiden Mal gewesen. Wir gucken mal. Wir hoffen, dass es diesmal besser läuft.
Ja, da ist der Vorteil, wenn man nicht nur eine Mannschaft hat, die man unterstützt.
Ja,
ne?
Also, ja, und vor allem, wenn man Spanien noch hat.
Die letzte EM, also kann ich mich nicht beklagen.
Ich hätte Französin
heiraten müssen.
Da war bei uns
zu Hause auf jeden Fall. Da war Partystimmung bei uns.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das Thema lassen wir mal mit der letzten EM und dem eindeutigen Handspiel. Aber wir werden auch dazu kommen, zum Thema Schiedsrichter, Zukunft der Schiedsrichter. Wir sehen ja auch da immer mehr Technologie.
Aber genau das ist
und es wird nicht zum Teil nicht besser.
Weil die Frage ist, wollen wir in einer Welt leben, in der sowas sofort quasi durch einen KI-Schiedsrichter erkannt wird und dann alles wirklich akkurat und sachlich hochobjektiv eingeschätzt wird? Oder gehört nicht die menschliche Fehlbarkeit, die menschlichen Fehler doch zum Sport dazu? Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, bei allen Technologien, und da können wir gleich mal einen Überblick geben, und Schiedsrichter ist ja ein guter Einstieg, die Emotion ist ja schon das Entscheidende. Also wir sehen jetzt bei dem Thema VAR, also dem Virtual Assistant, den wir beim Fußball mittlerweile jetzt, ich glaube, fast alle nicht gerade zum Lieben gelernt haben, dass wir eigentlich in der Vergangenheit mit Fehlentscheidungen besser umgehen konnten als mit Richtigstellungen, die vielleicht so formal richtig waren. Aber
irgendwie ernüchternd. Ne?
Ja, aber irgendwie hat es dann den Spielfluss, die Emotion rausgenommen. Jedes Tor wird überprüft.
Ja.
Was wirklich kein halber Zentimeter am Abseits. Also wo man sagen muss, das ist dann auch irgendwie in der Regel, wird jetzt ja zum Teil auch angepasst, dass man da ein bisschen nachbessert. Finde ich beim Fußball, da bin ich tatsächlich auch noch nicht so ein Fan von dieser Einführung. Es gibt eine andere Sportart, wo das ganz extrem ist. Es ist im American Football, in NFL, wo das mit den Videoschiedsrichtern dazugehört, wo die das besser haben, aber da eignet sich auch die Sportart besser, weil sie einfach, diese hat diese natürlichen Unterbrechungen.
Ja.
Du hast Spielzüge nacheinander und dann kannst du natürlich solche Sachen überprüfen. Mhm. Es gibt auch die Situation, dass man da einen Touchdown erzielt und dann wird nochmal überprüft. Aber das gehört zum Teil zum Spiel mit dazu.
Ja.
Und das ist eine sehr komplexe Regelauslegung, die aber die Amerikaner, das muss man denen lassen, dann so auslegen, dass sie nachvollziehbar sind. Und das haben wir zum Beispiel beim Thema Handspiel aktuell ja im Fußball überhaupt nicht, wo der Videoassistent ja gar nichts bringt, wenn wir Handspiele haben, die nicht geahndet werden und das ist dann regelkonform und dann gibt es andere
Handspiele. Oder die Handspiele. Keine
sind. Oder es gibt Handspiele, ich meine, der Bayern München hat das jetzt in der Champions League auch erfahren, die dann anders geahndet werden, die eigentlich nicht regelkonform werden, aber dann wurde es auch nicht richtig gekannt. Also ich glaube, früher gab es ja dieses Thema, das gleicht sich immer alles dann aus.
Ja.
Und ob sich das jetzt immer noch so ausgleicht mit den Videoassistenten und der Technologie, bin ich momentan
nicht überzeugt. In der Theorie, wenn jetzt alles sachlich bewertet wird, ist es natürlich absolut fair. Die Frage ist, ist das technisch überhaupt möglich, das komplett sachlich zu bewerten? Ich glaube, für bestimmte Mechanismen, die ganze Frage schon, war der Ball im Tor?
Ist
es einfach nachvollziehbar und ich glaube, da stört es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute, weil es ist irgendwie eine Art Messung einfach, die da durchgeführt wird. Aber es ist ja so, dass nicht jeder, wie du sagst, sowas wie Handspiel oder auch andere Spielsituationen, ich glaube nicht, dass man da immer direkt sachlich auslegen kann, wie es denn gewesen ist. Bei einem Foul beispielsweise stelle ich mir das auch schwieriger vor. Natürlich, wenn du irgendwann in der Lage bist, im dreidimensionalen Raum die Kamera zu drehen und nachzuvollziehen, gab es da Hautkontakt beispielsweise. Und ohne Hautkontakt kein Foul beispielsweise. Vielleicht könnte man das so auslegen. Ich bin da selber ehrlicherweise zwiegespalten, weil ich jetzt vielleicht nicht gerade im Sport, dadurch, dass es nicht unbedingt mein Hauptinteressenbereich ist, aber in anderen Bereichen, Musik, Kunst, schon irgendwie die Menschlichkeit zu schätzen weiß und auch die Imperfektion der Menschen zu schätzen weiß. Ich möchte mehr über die Menschen dahinter erfahren. Ich glaube, ähnlich ist es beim Sport. Also und Sport guckst du dir ja nicht nur an, weil da jetzt irgendwie Leute schön spielen, sondern weil du dich auch mit diesen Menschen irgendwie identifizieren kannst bis zu einem gewissen Grad.
Ja, dann lass uns doch mal über die Athleten sprechen. Ich glaube, das ist ganz spannend, weil am Sport ist ja eigentlich ein schönes Beispiel, wo Technologie jetzt immer mehr reinkommt, aber wo es nach wie vor die Person im Mittelpunkt steht, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrem Weg. Ne? Und dann gibt es ja wirklich diese Hellenerzählung auch, die übrigens schon aus der Antike kommt. Ja. Also schon die Olympischen Spiele aus der Antike, die erfolgreichen Sportler, die wurden ja gefeiert. Das waren damals schon Superstars. Ja,
ich weiß jetzt nicht genau, wo es herkommt, aber Brot und Spiele, der Spruch ist ja auch schon uralt. Ne?
Das ist aus der römischen Zeit. Ja. Aber das Thema hat schon immer, es ist wahrscheinlich auch, Sport ist natürlich auch eine gesunde Ablenkung des Volks,
natürlich, ne,
von anderen natürlich schwierigen Themen. Das, ich sage jetzt mal, so eine gute WM kann auch über andere Themen hinweg, ich sage jetzt mal, ich will nicht täuschen, aber hinwegschauen lassen, beziehungsweise kann es ja auch eine Aufbruchstimmung machen. Das sieht man beim Fußball ja immer sehr stark. Ja. Ich verbinde das immer noch mit 2006, dieses Gefühl, wirklich hier, Deutschland hat sich irgendwie auf den Weg gemacht und es war eine tolle WM. Man hat gar nicht gewonnen, aber es war trotzdem so eine tolle emotionale Geschichte.
Ja, diesen Spirit bräuchten wir übrigens gerade in Europa, habe ich das Gefühl, auf technologischer Ebene. Also wenn wir das schaffen würden, so diese WM-Stimmung 2006, die wir in Deutschland hätten, wenn wir die auf europäischer Ebene irgendwie hinkriegen würden, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das würde ich mir echt wünschen, weil das ist wirklich, das bewegt die Leute dann.
Absolut. Und jetzt machen wir hier schon ein bisschen Erwartungsmanagement für die deutsche Nationalmannschaft. also auf geht's. Aber vielleicht nochmal zu WM 2026. Mich hat das total geflasht, weil die ist ja schon anders als viele andere WMs. Mhm. Also die ist ja zum ersten Mal in drei Ländern. Mhm. Also Mexiko, USA und Kanada. Das ist ja schon mal, also die Distanzen. Ich habe mal nachgeguckt, die deutsche Nationalmannschaft muss alleine für die Vorrundenspiele, die werden sie auf alle Fälle ja spielen, 2600 Kilometer reisen. Nur von den Spielstätten. Ja, ne? Also sind noch nicht die anderen Reisen mit dabei. Es sind mittlerweile, ich habe es mir aufgeschrieben, 48 Mannschaften dabei. Mhm. Normalerweise bisher waren 32 das Maximum. Mhm. Das führt zu einer Erhöhung der Spiele von 64 auf 104, also es ist nicht ganz das Doppelte, aber das ist natürlich ein hoher, großer Kommerz dahinter.
Ja.
Und auch zu kleinen Absurditäten, dass doch viel mehr Länder dabei sind, die man vielleicht auch gar nicht kannte. Also ich habe mir aufgeschrieben, weil ich kann mir das nicht mehr merken. Früher konnte ich das als Kind immer genau sagen, welche Länder dabei sind. Aber jetzt sind Länder dabei wie Kap Verde, Jordanien, Haiti, Usbekistan oder Curaçao. Als meine Frau das hörte, meinte sie, das schmeckt ganz gut.
Schmeckt ganz gut, ja.
Ja, genau. Und Curaçao hat 160.000 Einwohner. Das ist praktisch so, als ob Paderborn bei der WM mitmachen würde. Also das ist schon eine große, große Marketingmaschinerie, großes Geschäft, was dahinter ist. Und damit sicherlich das größte Sportereignis, was wir dieses Jahr erleben werden.
Und ich finde, das ist auch was, worüber wir heute sprechen können, das ganze Thema der Kommerzialisierung, wo wir auch natürlich nicht nur auf Fußball blicken können, sondern auch zum Beispiel in die USA. Ich glaube, da bist du auch ganz gut unterwegs, nicht nur im Bereich American Football, sondern auch Basketball.
Du hast die Zusammenfassung anguckt, die Playoffs.
Ja, siehst du. Und ich glaube, da ist halt das Thema der Kommerzialisierung auf einem anderen Niveau, würde ich sagen, aber in Deutschland und Europa natürlich auch ganz klar sind wir da, sag ich mal, immer stärker in diese Kommerzialisierungsrichtung. Nicht zur Freude aller, wenn ich mir auch angucke, ganze Mannschaften, die aufgekauft werden von bestimmten Marken oder unterstützt werden von bestimmten Marken. Das führt zu viel Unmut bei den Fans. Aber ich glaube, das ist einfach die Realität, die wir aktuell erleben.
Das sehen wir, viele Proteste ja auch immer von Fans, auch gegen Ticketpreise und dergleichen. Ist ja wirklich absurd zum Teil. Aber lass uns anfangen mit dem Menschen, mit dem Athleten, mit der Athletin. Ich habe mich im Vorfeld wirklich gefragt, wie viel besser sind Athleten eigentlich geworden? Und dann habe ich ein Video gesehen, da hat einer verglichen Jesse Owens, den Olympiasieger von 1936, 100 Meter, und Usain Bolt, den ja bisher schnellsten Weltrekordhalter, und meisten kennen ihn ja, Weltrekordhalter auf 100 Meter und 200 Meter. Und das war ganz spannend. Die liegen jetzt von der Zeit da schon einige Meter auseinander. Also wenn man das auf 100 Meter rechnet, waren das irgendwie, glaube ich, 12 Meter oder so, die auseinander, oder ja, 10, 12 Meter. Mhm. Also wenn es jetzt, würde Jesse Owens später reinkommen, wenn man die Zeit misst, die damals gemessen worden sind. Wenn man aber rausnimmt, dass Jesse Owens gar keinen richtigen Startblock hatte, auf einer Aschenbahn gelaufen ist, also auch nicht die Schuhe hatte, die es heute gibt. Mhm. Heute sind zum Teil carbonfaserverstärkte Schuhe, keine Trainingsmethoden, Müller-Wohlfahrt als medizinischen Doc, der einen da fit gemacht hat. Und dann hat ein Schlauer, also der hat das dann mal so ausgerechnet und gesagt, dann liegen die praktisch gleich auf. Also der Mensch ist faktisch, was ja auch irgendwie physiologisch, in 100 Jahren kann er nicht viel besser geworden sein, ist an sich gar nicht schneller geworden, aber das technologische Umfeld. Und ein zweites Beispiel, wo das ja ganz extrem ist, ist das Thema, wo das ja sogar verboten wurde, ist beim Thema Schwimmen mit den Hightech-Schwimmanzügen. Also so vor 10 Jahren, so 2008, 2009, wurden ja zu Ganzkörperanzüge genutzt und die haben einen höheren Auftrieb den Schwimmern ermöglicht. Dann ist auf einmal ein Schwimmrekord, ein Weltrekord nach dem anderen gefallen. Das ging dann so weit, dass man irgendwann diese Materialschlacht beendet hat und gesagt hat, man darf nur einen gewissen Bereich mit einem Schwimmanzug überhaupt noch abdecken.
Okay, also das heißt, das sind so technische Hilfsmittel, die dazu führen, dass man, dass die Menschen bessere Ergebnisse erzielen. Dann gibt es natürlich noch das ganze Thema Doping, also Substanzen, die dazu führen, dass man höhere Leistungen erbringt. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist ganz spannend, nämlich klar, also der Mensch hat irgendwo ein Limit. Natürlich gibt es dann immer Ausreißer nach oben, Leute, die sag mal, deutlich besser sind als der Durchschnitt. Aber das ist ja eigentlich auch das, was den Sport spannend macht. Ne? Also wenn wir jetzt vorstellen, wir könnten quasi immer besser werden und immer besser werden und vor allem mit technischen Hilfsmitteln, mit sag ich mal, Geld, was man auch ausgibt, dann weiß ich halt nicht, wie viel am Ende dann noch übrig bleiben würde an Spannung beispielsweise. Ne?
Ja, es gibt ein schönes Beispiel, nämlich das Thema Radfahren. Eddie Merckx, einer der bekanntesten Radfahrer in den 70er Jahren, ist 1972 einen sogenannten Stundenrekord hat er aufgestellt. Also wie weit kommt er auf einer Bahn in einer Stunde? Ja. Also wie viele Kilometer schafft er? Er hat dann, ich habe es mir aufgeschrieben, 49,431 Kilometer geschafft. Das in Mexiko stattgemacht, weil da ist die Luft ein bisschen dünner und dann ist der Widerstand geringer. Aber auf einer Bahn, auf einer Bahn. Und dann sind diese Stundenrekorde sind praktisch in den Jahren danach total krass gefallen. Und Eddie Merckx war ja ein Überathlet zu seiner Zeit. Ja, also der hat, ich glaube, 5-mal die Tour de France gewonnen.
Also gefallen im Sinne, die Leute sind besser geworden.
Sind immer besser geworden. Und das war natürlich zurückzuführen aufs Rad. Also er hat einen ganz klassischen Rad mit Stahlrahmen, Speichenrädern und auch so normalen Lenker. Und danach hat man ja gesehen, es gibt ja diese verschiedenen Lenkerpositionen, aerodynamisch. Ja. Und dann sind die gefallen. Und dann hat man in den 1997 hat der Weltverband UCI dann eingeführt, der Stundenrekord muss auf mehr oder weniger auf demselben Material wie Eddie Merckx gefahren werden. Mhm. Und dann ist der Stundenrekord, also dann wurde der verbessert, 2000 von Chris Boardman. Der hat dann geschafft, also zum Vergleich, Eddie Merckx 1972 49,431, Chris Boardman 2000 49,441, also praktisch identisch. 10 Meter Unterschied in einer Stunde ist im Fahrrad auf einer Bahn natürlich nichts. Mittlerweile hat man das wieder aufgeweicht und wieder moderne Räder eingesetzt und dann ist man mittlerweile bei 56,792 Kilometer. Also man schafft dann 7 Kilometer mehr. Mhm. Und da kann man aber sagen, das ist vor allem maßgeblich Material.
Ja, also ich finde, es hängt natürlich ein bisschen davon ab. Also ich bin ja durchaus ein Freund von Innovation und Fortschritt. Und wenn man das gut einordnen kann, dass das quasi der Gewinn wirklich durch diesen technologischen Fortschritt auch erzielt wird und das je nachdem, wie du das dann vergleichst, wenn jeder Athlet Zugriff auf diese gleiche oder ähnliche Technologie hat, ist es dann ja auch wieder fair. Ne? In der Formel 1 beispielsweise, im Motorsport ist ja auch so, es gibt Reglements, also nicht jeder darf alles. Also natürlich gibt es da große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Rennstellen, aber am Ende des Tages haben die alle Regeln, an die sie sich halten müssen, wie die Bauteile auszusehen haben, wo die positioniert sein dürfen, wie die Spaltmaße auszusehen haben, was auch immer. Ich bin da jetzt auch nicht der tiefste Formel-1-Experte, obwohl ich das früher sehr gerne geguckt habe. Aber da finde ich, ist es dann schon auch wieder spannend, weil dann misst du ja auch sowas wie Ingenieursleistung. Das ist dann zwar jetzt nicht mehr aktiver Teil des Sportevents, aber es gehört natürlich dann dazu. Und beim Radsport und anderen Sportarten kann ich das durchaus nachvollziehen und finde das gut. Wie gesagt, sofern man das gut voneinander trennen kann.
Ja. Ja, ich finde, Formel 1 ist schon ein krasses Beispiel, weil in Formel 1 gibt es ja den Begriff des Gesamtpakets. Mhm. Ein Gesamtpaket ist dann eben nicht nur der beste Fahrer, sondern auch das Autoteam
natürlich,
und alles muss zusammenpassen. Und es gibt so oft Fälle, dass die Spitzenfahrer, also tolle Fahrer halt in schlechten Teams sind und eigentlich chancenlos sind.
Genau, das erinnere ich mich auch noch. Ne?
Das
als
ist,
Fahrer
das ist immer
gewechselt
noch so.
Haben, da sieht man quasi, wie sehr das zusammenhängt, dass es nicht reicht, einen guten Fahrer zu nehmen, sondern wenn dein Auto einfach auch schlechter ist, technisch gesehen, als das der Konkurrenz, dann hast du einfach auch keine Chance.
Ja, und bei der Formel 1, da gibt es dann immer Reglementänderungen. Und wenn größere Reglementänderungen kommen, dann weiß man immer gleich, es kommt wieder irgendwie einen neuen Schwung rein.
Ja.
Es ist selten, dass ganz unbekannte oder schwache Teams, vor allem finanzschwache Teams, dann ganz vorne mitmischen.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal, zwischen Ferrari, Mercedes, Red Bull, sieht man auch in dieser Saison, wir haben ein komplett neues Reglement, dann gibt es eine komplette Veränderung. Ne? Mhm. Und das macht die Sache schon auf der einen Seite interessant, weil es tatsächlich dann der Vorsprung der Ingenieure ist, die sich die da erarbeitet haben.
Ja, die natürlich dann auch das Reglement so ausreizen wie möglich. Ne? Also es wird dann ja auch festgestellt, dass bestimmte Sachen vielleicht, dass es bestimmte Lücken gab. Also ähnlich wie mit dem Finanzsystem, ne? Wenn du dann Steuerlücken findest, wird das natürlich auch rigoros ausgenutzt. Und im nächsten Jahr wird vielleicht das Reglement wieder geändert.
Es gibt auch andere Motorsportserien, wie zum Beispiel in den USA, wo man auch bei NASCAR, wo man versucht, das Auto komplett zu standardisieren und mehr oder weniger unterscheiden sich nur von der Werbeaufschrift oben drauf. Und alle fahren im selben Fall. Es gibt einen anderen Ansatz. Aber Formel 1 ist halt technikgetrieben.
Und ich finde, und das ist ein super schöner Vergleich, weil du kannst halt beides machen. Du kannst einmal sagen, okay, wir standardisieren alles. Jeder bekommt wirklich die gleichen, exakt gleichen technischen Hilfsmittel. Und dann misst du ja wirklich wieder nur noch die menschliche Leistung. Ne? Ähnlich wie es zum Beispiel beim Schach ist. Beim Schach gibt es auch keine besonderen Hilfsmittel, sondern da ist quasi das...
Es wird ja schon auch bei Schach ordentlich betrogen.
Genau, keine legalen Hilfsmittel, meine ich. Okay. Also wenn du jetzt, natürlich, wenn wir in den illegalen Bereich gehen, dann spielt natürlich auch sowas wie Doping wieder eine Rolle. Ne? Aber ich finde sowas schon spannend. Ne? Also wenn du die Möglichkeit hast, wirklich Mensch gegen Mensch zu messen in der exakt gleichen Situation, das erhöht in Teilen natürlich die Spannung. Es sei denn, wenn du, wie gesagt, bei der Formel 1 natürlich ganz andere Dinge dann noch mitbewertest, wie die Ingenieursleistung. Und da geht es ja auch darum. Ne? Es geht wirklich nicht nur darum, den besten Fahrer, sondern das beste Team, die besten Ingenieure. Was denken die sich wieder aus, diese Saison?
Ja, und ein ganz spannender Aspekt finde ich aber, wenn wir den Menschen so weit optimieren, dass er vielleicht tatsächlich durch technische Hilfsmittel komplett in einer anderen Liga spielt. Mhm. Es gibt ja Markus Rehm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ein Weitspringer, der aus dem Behindertensport kommt. Der hat, glaube ich, schon frühzeitig seinen Unterschenkel amputiert bekommen, ich glaube schon in der Kindheit. Und der springt mit seiner Prothese, 8,72 Meter ist der Rekord. Der hat, glaube ich, vier paralympische Goldmedaillen im Weitsprung gewonnen. Also dominiert alles. Und er springt so weit, dass er eigentlich bei den Nichtbehinderten mitspringen müsste, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Denn 8,72 Meter, der beste deutsche Athlet, Weitspringer der Geschichte Deutschlands, ist 8 Meter irgendwie 52 gesprungen. Okay. Also 20 Zentimeter weniger. Selbst zu den Fabelweltrekorden im Weitsprung. Mike Paul oder Carl Lewis von die 8,95 sind, die seit Jahren keiner mehr in die Nähe springt, sind nur 20 Zentimeter weiter. Also er ist wirklich ein, da sieht man, er hat durch eine Prothese, und wir haben das Thema Prothese ja auch schon behandelt, ist er praktisch, jetzt ist die große moralische oder ethische Diskussion, ist er aufgrund der Prothese einfach so viel besser?
Ja.
Da kann man natürlich dagegen halten. Ja, Moment mal, es gibt noch andere, die auch mit der Prothese springen, die nicht so weit kommen.
Ich glaube, das Problem ist da die Vergleichbarkeit.
Die Vergleichbarkeit ist das Thema.
Erstens ist es bei den Paralympics natürlich der Umstand, jeder Mensch hat mit einem anderen Handicap zu kämpfen und muss das quasi auch anders kompensieren. Das heißt, bei einer Prothese, klar, wenn jetzt zwei Leute die gleiche Unterschenkelamputation durchlaufen hatten und exakt die gleiche Prothese bekommen, ist wieder eine Vergleichbarkeit da. Aber in der Breite ist es wahrscheinlich sehr schwer. Also wie willst du es machen?
Ja, und aber die Frage ist, wo ist die Vergleichbarkeit? Weil wenn du das klingt ja erstmal total einfach. Ne? Die Leute haben selbe Handicap.
Ja, aber du hast ja schon du hast ja nicht das gleiche Handicap. Das ist ja das, was ich meine.
Ja, es wird dann zu Klassen gebildet, wo das dann vergleichbar bleibt. Ne? Es gibt ja dann so. Aber selbst wenn jetzt ohne gehandicapt, es gibt ja trotzdem unterschiedliche Voraussetzungen. Das Mensch, also du kannst ja nicht alles ausgleichen. Ne? Das sind ja praktisch schon Kenianer, da hat man ja festgestellt, die laufen extrem gut, diese Mittel- und Langstrecken, genetisch bedingt einfach. Ne? Und das sind alles Dinge, die finde ich schon nicht so einfach. Und der Fall zeigt dann auch, wann ist Technologie ein Ausgleich von Markus Rehm oder wann führt das tatsächlich zu einer Überlegenheit, die vielleicht dann sogar genutzt werden kann. Mhm. Sogar vielleicht auch den Sport, wie wir das auch im Gedankenexperiment gehört haben, wo man sagt, Moment mal, möchte ich mehr Leistung machen und ich führe Regeln ab, wenn sicherlich auch über Doping sprechen können, aber ich schaffe Regeln ab oder und sage einfach, du darfst nutzen, was willst, ob sich da nicht Leute, also im Extrembeispiel, ne, um Gottes Willen, ich amputiere mir den Unterschenkel, um damit eine Prothese weiterzuspringen. Ne? Das hat noch keiner gemacht. Und
wird aber ich halte es nicht für komplett unwahrscheinlich, dass sowas passieren könnte.
Das ist eine ethische Frage, die sich damit anschließt. Ne? Und die auch diese Technologie-Durchdringung des Spitzensports natürlich schon sehr stark, sehr stark problematisiert.
Ja. Also wir hatten das ja in mehreren Folgen schon angesprochen, dieses Selbstverbesserungssyndrom, was natürlich bei manchen Menschen auch auftritt, die einfach versuchen immer, also vielleicht auch per natürlichen Mitteln erstmal immer gesünder zu leben, immer besser zu leben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei einer kleinen Gruppe von Menschen wirklich dazu führen würde, dass sie sagen, um jeden Preis möchte ich mich verbessern. Wir hatten das Thema Cyborgs ja in der Prothesenfolge angesprochen. Und ich kriege da schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man sowas einführen würde jemals, dann ist das kein Ersatz für den Sport, den wir jetzt haben. Also in keinster Weise aus meiner Sicht, sondern es wäre eine neue Kategorie des Sports, so makaber ich den Gedanken gerade auch finde. Weil du ja wieder dann eine ganz andere Sache miteinander vergleichst. Da geht es dann ja nicht um die vorwiegend menschliche Leistung, wobei man sicherlich, also man kann sicherlich wirklich darüber diskutieren, haben alle die gleichen Chancen, zum Beispiel im Fußball wird es auch nicht so sein, hast du einen besseren Trainer, hast du ein medizinisches Team, vielleicht bessere Schuhe, wie du gesagt hast, ne? Das sind aber, glaube ich, sag ich mal, im Verhältnis sind das noch Unterschiede, die man irgendwie, über die man hinwegsehen kann, in den meisten Fällen. Wenn es dann aber so weit geht, dass du sagst, okay, du musst dir jetzt hier für Betrag X folgendes Equipment kaufen. Nur dann kannst du überhaupt ansatzweise mithalten. Dann kommt man ja schon in Sphären, wo es wirklich sehr schnell sehr unausgeglichen wird.
Unfair. Na, Fairness war ja auch im Gedankenexperiment, glaube ich, ein wichtiges Thema. Was ich technologisch sehr spannend finde, dass jetzt ja nicht alles sichtbar ist, was technologisch passiert. Also wir haben jetzt sehr stark über den technikoptimierten Menschen, ne? Also bessere Ausrüstung, Prothesen, besseres technisches System wie in der Formel 1 oder Fahrrad, kann man über alles sprechen. Das ist sehr sichtbar. Was weniger sichtbar ist, aber wo ich glaube, dass da momentan die meiste Bewegung drin ist, ist das Thema Digitalisierung. Mhm. Man versucht ja mehr oder weniger eigentlich den digitalen Athleten, den digitalen Zwilling, so wie wir das auch so im Geschäft zu kennen, abzubilden, um daran Optimierung durchzuführen. Und man analysiert alles und es gibt Sportarten. Ja, und
auch festzustellen, muss ich den Spieler jetzt vielleicht schon auswechseln?
Genau, du kannst alles Mögliche versuchen, eigentlich dann auch der KI in die Hand zu legen an Entscheidungen, also an typischen Trainerentscheidungen. Natürlich. Ne? Belastungssteuerung als Beispiel. Und mittlerweile, wenn man sich das anschaut, NFL ist ganz extrem, also American Football in USA, da wird ja auch der Trainingsplatz, da wird überall sind Sensoren dran,
Wearables. Auch wahrscheinlich an den Körpern dann, ne?
Alles wird ausgemessen. Also wirklich ein extrem Beispiel. Es wird Belastungssteuerung darüber gemacht. Das ist wahnwitzig. Die sind ja auch so richtige Fanatiker, was Statistiken angeht. Da wird also so viele Statistiken gebildet, die man erstmal verstehen muss. Ne? Also wo so Sonderwerte zusammengenommen werden, also wo nicht einfach so, ich messe jetzt, wie viele Touchdowns er gemacht hat, sondern ganz viele Dinge. Da gibt es eine ganze Maschinerie dahinter.
Es gibt ja auch hier Fantasy Football, ne? Ja, habe ich auch bis heute nicht nachvollzogen, wie man das spielt. Aber
ja, da werden dann Kriterien rausgenommen und man zieht sich so ein Team zusammen und Geld. Aber was wirklich super spannend ist an der NFL, deswegen finde ich das wiederum eigentlich auch an der Stelle gar kein Negativbeispiel, sondern eher ein Positivbeispiel. Der Zufall, der Chaos, die einzelne Aktion, tatsächlich bei dieser Sportart tritt fast noch mehr in Gewicht, weil sich viele andere Dinge ausgleichen.
Alles tatsächlich sehr
kontrolliert. Und dann kommt es auf kleine Nuancen an. Mhm. Du lässt einen Ball dann doch fallen, das kannst du nicht verhindern.
Ja.
Ne?
Ja, klar.
Du stolperst, du machst eine falsche Entscheidung, du übersiehst dann doch jemanden. Und das sind dann die spielentscheidenden Szenen, die dann zu diesen ganz großen Momenten dann emotional natürlich auch führen. Ja. Also im Prinzip.
Aber ist es denn so, dass du sagen würdest, die meisten Teams sind technisch gesehen auf dem gleichen Niveau von der Ausstattung oder merkt man da auch schon Unterschiede?
Nein, da merkt man Unterschiede und man merkt vor allem Unterschiede auch in den verschiedenen Sportarten. Also NFL. Ja,
bei American Football glaube ich ganz krass. Das ist sehr technologisch getrieben. Ne?
Genau, aber da gibt es schon krasse Unterschiede. Basketball wird auch sehr stark in diesem Stil eigentlich getrieben und mittlerweile auch der Fußball. Also das ist vielen gar nicht bekannt, dass im Fußball mittlerweile ein wirklich Datenanalysesport geworden ist. Mhm. Das ist hochprofessionell, so das hat mit dem Fußball aus den 90er, also unserer Kindheit, gar nichts mehr zu tun, wie das gemanagt wird, sondern da wird nichts dem Zufall überlassen. Und ein sehr krasses Beispiel ist jetzt ja der Aufsteiger der zweiten Liga, der Gewinner auch der zweiten Bundesliga, Schalke 04. Mhm. Die haben ein System eingeführt, das nennt sich Stats Libuda. Das ist benannt nach einem bekannten Schalker Fußballer, Stan Libuda. Und da führen die praktisch wie so ein Fußballmanager. Das heißt, so zig Spielern haben die praktisch Karteikarten angelegt mit Bewertungen und versuchen darüber zu analysieren, welcher Spieler denn gut einmal von den Werten passen würde und aber auch gut in ihr System reinpassen würde. Und die haben gezielt dadurch Spieler aus der dritten Liga identifiziert und bei sich eingestellt und die haben voll durchgeschlagen. Die haben eine Marktwertsteigerung zum Vergleich die waren wahrscheinlich in der dritten Liga irgendwie 200.000 wert, auf im Millionenbereich sind die hochgekommen.
Okay.
Also wirklich krass. Und jetzt in die erste Liga aufgestiegen. Angeblich haben sie auch so ihren Trainer gefunden. Nämlich, was passt zu unserer Spielidee, zum Spielsystem, was passt zu den Spielern, die wir haben? Das sind ja schon die richtigen Entscheidungen. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass man nur deswegen aufsteigt oder deswegen erfolgreich ist. Aber es ist schon eine Art der neuen Professionalisierung, wenn man sich auch guckt, welche Leute da das machen. Das sind so Leute, wir sind so Tech-Nerds wie wir, wenn man sich über Schalke anschaut. Das sind so wirkliche Tech-Guys.
Ne? Das Interessante wäre natürlich jetzt, und das wird wahrscheinlich leider nicht passieren, wenn man jetzt einige Jahre das beobachten könnte, dass quasi Schalke dieses System hat und andere nicht. Ich gehe stark davon aus, die anderen ziehen einfach so schnell wie möglich nach und werden solche Dinge einführen, wenn sie das Gefühl haben, dass es erfolgreich ist. Und dann wird es wieder schwierig mit der Vergleichbarkeit. Ja, ne? Da kannst du nicht sagen, okay, vorher war deutlich schlechter, jetzt ist besser. Wenn alle quasi dann wieder über dieses Instrument verfügen, das ist genau das, was ich meinte. Das ist halt auch so eine Entscheidung, die man dann treffen muss, auch sag ich mal auf Gesamtsportverbandsebene, wo man sagen muss, okay, jetzt brauchen alle dieses System. Ich fände es schon spannend zu sehen, wie der Unterschied ist, ne? Zwischen die haben es und die anderen haben es nicht. Ob man wirklich jetzt erkennen kann, Schalke steigt quasi durch.
Ja, also das sind alles Dinge, da muss man Fragezeichen dahinter machen. Die anderen werden da auch nicht machen, aber die gehen damit sehr aktiv um. Und man sieht, dass das aber ein Riesen-Business ist. Es gibt ein Projekt zwischen der NFL, also NFL nochmal, die sind am krassesten, was Daten angeht, NFL und Amazon, nämlich über den digitalen Athleten. Das heißt, die arbeiten wirklich daran, ein komplettes, tiefgreifendes digitales Modell zu erstellen, um praktisch schon, ich sage jetzt mal, Verletzungen mehr oder weniger vorherzusehen und dagegen steuern zu können und dergleichen. Also es greift ja auch in tiefe persönliche Themen damit ein. Das ist schon, also da ist richtig Musik drin bei dem ganzen Thema Datenanalyse und Sportarten, die wir gerade uns angeschaut haben. Formel 1 ist ein super Beispiel, wo Datenanalyse seit so viel gemessen wird, so viel analysiert wird, so viel Ableitung gemacht werden. Ich habe mal gelesen, so ein Data-Team, ich glaube mal von Renault vor Jahren, hat sich dann ausgegründet mit Microsoft zusammen und sind dann in den Ingenieursbereich in Summe gegangen, weil die einfach so eine Datenanalysekompetenz haben von technischen Systemen. Also ich glaube, da ist echt eine Menge los.
Ja, und ich glaube, dass natürlich jetzt mit den neuesten KI-Technologien neue Möglichkeiten entstehen, auch vielleicht niederschwelligere Möglichkeiten, um bestimmte Entscheidungen nochmal analysieren zu lassen, hinterfragen zu lassen. Bleibt auf jeden Fall spannend, das zu beobachten. Ich weiß nicht, in welcher Welt ich lieber leben möchte, wo alles quasi durchanalysiert wird, wir zu allen Dingen Daten haben, oder eher, sag ich mal, back to the roots, wo es wirklich auf den, sag ich mal, schlechteren vielleicht menschlichen Entscheidungen beruht, Fehlentscheidungen, dadurch aber irgendwie der Faktor Mensch wieder deutlich mehr im Fokus steht. Wie siehst du das?
Oh, ich glaube, man wird die Zeit nicht zurückdrehen können, was
das, das glaube ich auch nicht
angeht. Und wenn ich eins gelernt habe, vielleicht eine persönliche Geschichte an der Stelle, weil da kommen wir auch an so eine Grenze, was ist die Leistungsfähigkeit des Menschen. Und ich habe das im Vorfeld in der Recherche auch wieder gesehen, der größte Dopingfaktor ist eigentlich das Gehirn, nämlich das Überwinden der Schmerzgrenze und dass du praktisch dich überwinden kannst, stärker zu trainieren und dergleichen. Und die persönliche Geschichte von meiner Seite, ich würde hier ja gar nicht sitzen, wenn ohne Spitzensport. Mein Vater war Spitzensportler in Rumänien und hatte dadurch mal so eine Art Trainingsreise durch Europa zum Wettkampf in den 70er Jahren, also schon lange her. Mein Vater erzählt auch nie so die Details, aber war unterwegs im Reisebus der Leichtathletikmannschaft, war Mittelstreckenläufer und hat dann irgendwann an der Bushaltestelle, an irgendeiner Autobahnraststätte irgendwie Nähe Hannover oder Bielefeld, irgendwie so dazwischen muss es gewesen sein, für sich entschieden, ich steige nicht mehr in den Bus ein. Ich laufe jetzt. Und ist tatsächlich dann so geflüchtet und hat so Asyl damals beantragt.
Heftig.
Also ganz verrückte Geschichte eigentlich. Also dadurch da reingekommen und dann, wie gesagt, das war alles weit vor meiner Geburt sogar.
Krass.
Und er erzählt mir dann immer noch, dass er dann irgendwann in Bielefeld am Bahnhof angekommen ist. Und dann hat er konnte ja kein Wort Deutsch, auch Englisch nicht. Und dann hat er zufälligerweise einen Ungarn getroffen, der ein bisschen Rumänisch konnte.
Ja.
Und der hat ihn dann erstmal mit nach Hause genommen, weil er gesagt hat, heute ist Samstag, heute kannst du gar nichts beantragen in Deutschland. Jetzt kommst du erstmal mit zu mir, hat dort zwei Tage übernachtet und ist dann, hat dann am Montag zur Polizei gegangen, hat dann Asyl als politischer Flüchtling. Er war dann auch wirklich politischer Flüchtling. Ne? Also da gab es dann schon Repressionen dann hinterher. Das war ja nicht ganz so unliebsam als Spitzensportler. Da rausgekommen, hat sich wahrscheinlich um seine Sportkarriere betrogen an der Stelle. Aber weswegen erzähle ich das? Ich erzähle das aus einer Sache, weil er gesagt hat, er wäre nicht erfolgreich gewesen. Warum? Er sagt, das System damals, er kann es nur aus dem System, war massiv auf Doping ausgelegt. Also massiv. Und er hat das überhaupt nicht vertragen. Ihm ging es wirklich schlecht damit, körperlich.
Ja.
Und das konnte er tatsächlich dann einfach nicht mehr ertragen. Das war einer der größten Beweggründe dann für ihn zu sagen, ich mache da nicht mehr mit. Und ich glaube, dass das die Ausnahme ist. Also wir sehen ganz viele Athleten, die gehen diesen Weg des Dopings, der Manipulation, des technischen Raus.
Sicherlich auch nicht immer freiwillig, ne?
Und das war ja eben nicht freiwillig. Also er hatte keine Wahl. Ja. Du hattest keine Wahl. Er hat ein sehr harsches Bild nach wie vor auf das Thema Spitzensport, weil er sagt, er kann sich das heute immer noch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll in so einem krassen System. Aber man versucht ja, den Sport sauber zu halten. Aber die Frage ist ja schon, was ist Sport? Und ich denke, die Grenze zu Manipulation, die ist halt einfach, die ist doch sehr gering. Und es liegt vielleicht dann auch in der Natur eines Wettkampfs, sich zu steigern, sich zu verbessern und zu gewinnen zu wollen. Ne? Und das halte ich technologisch auch für ein spannendes und herausforderndes Thema.
Ja, wahrscheinlich ist meine Sicht auf die Dinge da auch äußerst naiv. Wenn man jetzt die Realität betrachten würde, ist es wahrscheinlich so, wie du sagst. Ne? Also allein der Wettbewerbsfaktor führt dazu, dass jeder alle Mittel nutzt, die ihm irgendwie zur Verfügung stehen. Manche entscheiden sich vielleicht, den moralisch richtigen Weg zu gehen und zu sagen, nee, wir machen zumindest keinen Doping. Aber so wirklich transparent ist es ja auch sowieso nicht für uns.
Nee, es gibt natürlich große Aktivitäten dagegen und ich will jetzt hier auch keinen Generalverdacht aussprechen oder so. Ne? Also ich bewundere alle Spitzensportler, weil die unglaublich viel Passion damit reingeben. Aber es ist ein Thema, das kann man jetzt hier auch nicht komplett ausblenden. Und es gibt ja auch den Ansatz, das ausblenden zu wollen im Sinne von, wir lassen einfach alles zu.
Ja.
Das sind die sogenannten Enhanced Games. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Da gibt es echt so ganz verrückte Dinge, wo man einfach sagt, du darfst alles machen. Und wo das Ziel ist, wo du wirklich Belohnung bekommst, wenn du die Weltrekorde brichst, die bestehen, darfst aber auch dopen und alles. Mhm. Und dann kriegst du da Millionen Beträge zum Teil von den Sponsoren.
Ja.
Das ist schon verrückt. Aber natürlich, vor allem möchte man ja die Athleten ja auch schützen an vielen Stellen. Das ist ja gesund, aus dem Gesundheitsaspekt ja auch hochbedenklich, was dort passiert. Also Spitzensport an sich ist ja schon, der geht ja schon in gewissermaßen auf die Gesundheit und dann nimmst du da noch Antibiotika, also Material, machst Blutdoping, zum Teil Genmanipulation gibt es noch nicht, wird hart diskutiert, dass man in solche Ecken stärker mit reingeht. Also diese Enhancement-Geschichte, das ist, glaube ich, noch eine ganz andere Thematik, wo ich finde, da nimmt der Sport einfach dann, der nimmt die falsche Richtung. Und wir sehen vielleicht auch, wenn wir über das Entertainment sprechen, dass das auch beim Zuschauer am Ende des Tages auch massiv abgestraft wird. Also man will das eigentlich nicht, ob das dann immer die Wahrheit ist oder ob man sich dann sagt, okay, ich möchte zumindest glauben, das ist ein sauberer Sport. Das kann sich jeder selber die Meinung bilden. Aber ich glaube, da steht noch einiges vor uns und die Frage ist, was wollen wir eigentlich? Ne? Also wollen wir, da bin ich bei diesem emotionalen Thema, was du gesagt hast, wollen wir den besten natürlichen Sportler oder Sportlerin, die einfach es durch Fleiß, durch Ehrgeiz, durch Talent, durch einfach angeborenes Talent es geschafft hat und man bewundert die? Oder möchte man einfach das, was technisch machbar ist und dann gibt es halt den einen Menschen, der geht halt einen Schritt mehr.
Ja, mir ist gerade da ein Einfall gekommen. Und zwar, ich kenne das aus anderen Bereichen. Es gibt nämlich das sogenannte Goodhart's Law, das Goodhart's-Gesetz. Und das sagt aus, wenn eine Kennzahl als Ziel verwendet wird, dann verliert sie ihren Nutzen. Das ist ganz offensichtlich zu sehen, wenn du zum Beispiel früher in der Industrie waren die Anzahl der Zeilen Code, die geschrieben wurden, zwischenzeitlich eine Kennzahl und die Leute haben dann halt einfach angefangen, mehr Code zu produzieren. Der war nicht besser, sondern es war irgendein Code, gegebenenfalls. Aber diese Kennzahl hat halt ihren Nutzen verloren. Und ich glaube, das Problem sehen wir im Sport ganz extrem, weil du hast ja nicht nur eine Kennzahl, sondern ganz viele Kennzahlen und du hast ganz viele Incentivierungen, besser zu werden, du hast Belohnungssysteme und ich glaube, da ist dieses Goodhart's-Gesetz ganz offensichtlich, weil die Leute tun dann alles, was in ihrer Macht steht, um quasi dieses Ziel zu erreichen, das dann aber wiederum vielleicht tatsächlich den Nutzen verliert.
Ich finde das einen super Gedanken, weil ich meine, denkt man das weiter, wohin geht die andere Richtung hin? Dann sind wir bei so Themen, bei Prothetik haben wir es zum Teil schon gesprochen, des Cyberpunks, des Deus Ex.
Ja.
Ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich Computerspiele auch gut. Also wo der Mensch künstlich verbessert wird, sowohl auf, ich sage jetzt mal, physiologische, als auch dann geht es ja auch in Neurohacking und dergleichen rein. Und ich weiß nicht, also wir wollen ja Mensch bleiben und auch Sport lebt, glaube ich, von Emotionen im massiven Stile. Ich kann mir vorstellen, darüber können wir sicherlich sprechen, dass es vielleicht neue Sportarten gibt, vielleicht Sportarten, wo man stärker Technik einbindet und der Mensch eine andere Rolle hat.
Genau.
Aber dass man jetzt die 1:1 Sportarten nimmt und sie einfach technisiert, sage ich mal. Ich glaube das nicht, dass das der Weg sein wird, zumindest für einen Großteil der Sportler.
Ich glaube, teils, teils. Also wir sehen das ja schon. Also häufig dann auch vielleicht nicht unbedingt mega offensichtlich, aber dass natürlich jetzt die Sportarten immer weiter technisiert werden, um dann einen kleinen Vorsprung gegenüber den anderen Teams zu haben, sei es mit diesen Dashboards, wo halt Statistiken in Echtzeit ausgewertet werden können, wo du feststellen kannst, okay, ich wechsle vielleicht diesen Spieler jetzt schon aus, weil er ist ermüdet, was man vielleicht früher, wo er früher gesagt hat, nee, ich kann noch, ne? Und jetzt ist es vielleicht durch Sensordaten deutlich transparenter festzustellen, okay, ich nehme den dann wieder raus. Ich glaube, sowas ist schwer rauszuhalten, wahrscheinlich, zumindest jetzt noch. Vielleicht gibt es irgendwann die Entscheidung, ähnlich wie in der Formel 1, dass man dann deutlich engere Reglements einführt und wirklich sehr krasse Details auch reglementiert. Aber ich glaube schon, dass du in der Sache recht hast, nämlich, dass wir nicht einfach davon ausgehen können, wir technisieren jetzt den Sport einfach immer weiter und sind dann irgendwann an dem Punkt, wo wir halt nur noch Roboter beim Fußballspielen zugucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand sich wirklich so wünscht. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man sich Roboterfußball anschaut als eine neue Sport. Ist dann vielleicht weniger Sport, sondern auch dann mehr wieder Ingenieursleistung. Und vielleicht achtet man da auf andere Dinge. Vielleicht ist es einfach eine andere Form des Entertainments. Und das sind auch Dinge, die man im Bereich Entertainment generell ja auch sieht. Also es gibt immer neue Nischen, die sich herausbilden. Die schaffen jetzt das alte Medium nicht notwendigerweise ab, sondern die verdrängen das. Ne? Wenn wir jetzt gucken, Film, Fernsehen, YouTube ist eine eigene Nische, ne? Das Format YouTube, Podcasts hat es auch früher so in der Form nicht gegeben. Die haben ja nicht unbedingt das Radio jetzt komplett ersetzt. Auch klar, wenn man statistisch gesehen wahrscheinlich sagen könnte, das bewegt sich deutlich dann wahrscheinlich eher auf dem absteigenden Ast. Aber ich kann mir vorstellen, dass es beim Sport dann auch eher so ist. E-Sports gab es ja auch, ne? Sag ich mal, vor 30 Jahren hat niemand über E-Sports gesprochen. Ja. Und es ist jetzt ein riesiger kommerzieller Erfolg.
Absolut. Und ich finde, du hast ja schon was angesprochen jetzt, neue Sportarten, wo eigentlich die Maschine Sport macht. Mhm. Also du hattest das Thema RoboCup, was jetzt seit 1997 ja sich das Ziel setzt, am Ende des Tages auch ein Roboterteam aufzustellen, was auch das menschliche Weltmeisterteam schlägt. Davon ist man noch weit entfernt, wenn man sich mal so Spiele anschaut. Ich hätte nicht auch mal einige Roboterteams in Paderborn und das ist immer noch, habe ich vor, ein Thema.
Ja, ich weiß vor allem beim Fraunhofer IML in Dortmund, da hatten die immer diesen Torschussroboter, den Torwartroboter.
Den konnte man kaum überwinden.
Ja, den konnte man kaum überwinden, aber einige haben es dann tatsächlich damals noch geschafft. Aber ist natürlich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her.
Genau, und ich glaube, was in dem Bereich jetzt, glaube ich, spannend ist, dass wir in ich nenne es jetzt mal Denksportarten wie Schach. Mhm. Da haben wir ja schon, dass die Maschinen ja sowieso schon überlegen.
Genau.
So, aber in diesem Körperlichen, das sind die Maschinen einfach noch nicht so weit. Ja. Da kommen wir natürlich zum ganzen Robotik-Thema aktuell.
Kommt glaube ich, noch auf die Nische an. Ne?
Genau, es gibt jetzt die ersten, also wir hatten ja das Thema Halbmarathon, gibt es einen Roboter, der schneller läuft als jeder Mensch bisher. Aber beim Fußball, wo auch, da sieht man einfach noch die Komplexität als in der Ingenieursaufgabe. Ja. Und deswegen sind ja viele von diesen RoboCup oder es gibt ja auch diese World Humanoid Robot Games jetzt in China. Letztes Jahr gibt es die ganzen Videos, wo die Boxen und was halt zum Teil auch so ein bisschen schräg ausschaut. Ja. Aber irgendwie, das ist halt wie so ein Forschungslab im Wettbewerbscharakter. Ja. Und das macht die Sache, das bringt die Sache schon voran.
Genau.
Ne?
Und ich glaube, aktuell geht es tatsächlich nicht jetzt darum zu sagen, wir schaffen eine neue Sportart.
Nicht um die Goldmedaille.
Angucken, sondern es geht wirklich darum, diese Roboter zu verbessern und immer generelle Aufgaben übernehmen zu lassen. Ich denke da gerade dran, jetzt die letzten Tage geht so ein Livestream durch Twitter und Social Media von Figure. Das sind ja so Entwickler von Robotern.
Läuft der noch?
Genau, der läuft noch. Bob heißt, glaube ich, einer von denen. Der sortiert gerade Pakete. Das heißt, der kriegt vom Band, wie das ein Mensch, also viele Menschen machen diese Aufgabe heutzutage. Ne? Deshalb ist das durchaus interessant, sich das anzugucken, wie ein humanoider Roboter jetzt diese Aufgabe übernimmt. Und der muss die Pakete quasi so drehen, dass der Barcode immer unten ist und dann schiebt er es weiter. Gibt schon viele Kritiker, die sagen, das ist Schwachsinn, nimmt doch einen spezialisierten Roboter, der kann das tausendmal besser. Aber darum geht es nicht. Es geht darum aufzuzeigen, das ist eine Arbeit, die aktuell von vielen Menschen übernommen wird. Ja. Und ein humanoider Roboter könnte diese Aufgabe übernehmen. Der könnte aber natürlich auch noch tausend andere Aufgaben dann übernehmen. Ne? Also diese Flexibilität ist das, was das Spannende daran ist. Und da sieht man schon, da haben die jetzt einen Menschen gegen antreten lassen, der hat dann auch die Pakete sortiert. Der Mensch hat noch knapp gewonnen in der gleichen Zeit. Knapp gewonnen. Und der CEO von dem Unternehmen meinte, das ist das letzte Mal, dass ein Mensch in dieser Aufgabe besser ist als ein Roboter. Ja. Und ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird, also ich bin davon überzeugt, das wird so kommen.
Ja, ja.
Die Frage ist nur, was bringt uns das? Weil wollen wir die besten fußballspielenden Roboter haben? Das ist wahrscheinlich gar nicht das, was uns jetzt so bewegt. Aber die Fähigkeiten, die die Roboter dadurch erlangen, dass sie auch das Fußballspiel perfekt erlernen, das ist das, was wir brauchen. Das ist die Flexibilität, die wir dann ja suchen, weil das muss man sich ja mal vorstellen, die Kombination aus Sensorik, aus Datenverarbeitung und aus mechanischen Systemen, die dann wirklich ineinandergreifen und zusammenarbeiten können, ist bei sowas wie Fußball natürlich, also das ist schon extrem schwierig. Und da sind wir, wie du sagst, heute noch davon entfernt, dass ein Roboter so auf diese Art und Weise Fußball spielt wie ein Mensch.
Ich glaube zum Beispiel in bestehenden erfolgreich oder populären Sportarten wie Fußball als Beispiel, da werden solche Robotersysteme, glaube ich, dann zum Training eingesetzt. Da bin ich überzeugt davon, dass das praktisch als Trainingsroboter, wo jeder weiß, vielleicht dann irgendwie, wie beim Schach ja auch, du spielst ja auch, du trainierst ja auch gegen Schachcomputer und dergleichen, dass du einfach sagst, das ist außer Konkurrenz, weil das ist ein technisches System, genau. Das kann das halt besser.
Und da werden dann auch natürlich einige Leute fragen, ne, warum nimmst du nicht hier so einen Torwartroboter beispielsweise, der das dann auch quasi die Aufgabe abbilden kann. Aber das ist dann nicht mehr das Gleiche, weil du willst ja dann idealerweise einen Menschen dahinstellen. Natürlich kann man sagen, warum nimmst du nicht einen Menschen, den du dahinstellst, aber wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, mehr Leute wollen trainieren, mehr Leute wollen parallel trainieren, dann kann sowas durchaus schon interessant sein. Vor allem, weil der Roboter, den musst du zwar irgendwann mal laden, aber der wird nicht müde. Der leistet immer die bestmögliche Leistung, die er bringen kann. Das ist also eine ganz andere Herausforderung. Ne?
Ja, du kannst ja viel fokussierter und vergleichbarer trainieren. Ja. Und das ist ja wie das Beispiel an einem Band sortieren. Also das ist, ich glaube, die wollten ja ursprünglich mal irgendwie 8 Stunden das laufen lassen. Und
ja, das lief einfach.
Ich weiß wirklich nicht, ob es nicht noch immer noch läuft. Also lief wirklich stundenlang.
Ja, also gestern war der Livestream auf jeden Fall noch an. Gestern also die tauschen natürlich den Roboter aus, beziehungsweise laden den. Der hält natürlich nicht ewig.
Das ist alles, aber die wollen das, die haben irgendwie gemeint, die lassen es laufen, bis es
auseinanderbricht.
Bis es wirklich ein Problem gibt.
Genau.
Ne? Und dann ist ja auch wurscht, wenn er langsamer ist, wenn der einfach 24/7 du eine Lösung hast, die einfach läuft.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, der ist jetzt noch langsamer, aber das Setup ist ja so, dass die quasi über sowas wie Reinforcement Learning dann natürlich dann auch mitlernen können und diese Aufgabe immer schneller und immer besser machen können. Und also ich habe da keinen Zweifel, die letzten Jahre haben uns eins gelernt, nämlich dass die Skalierung von Rechenleistung, von Daten wirklich dazu führt, dass die Systeme einfach immer besser werden können und dass wir natürlich bei so, das ist ja immer noch eine enge Aufgabe, das Wegsortieren von Paketen, da wird der Roboter natürlich irgendwann besser sein als jeder Mensch.
Lass uns mal in den digitalen Raum komplett abdriften und nicht nur über Robotik sprechen, was wir natürlich immer gerne machen. Du hast das Thema E-Sport schon erwähnt. Ist das für dich ein Sport?
Eine andere Art von Sport, ja. Durchaus, genauso wie Formel 1 für mich eine besondere Art des Sports ist. Also ich würde jetzt nicht Formel 1 und Fußball auf die gleiche Ebene stellen, sondern es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Sportarten mit unterschiedlichen Herausforderungen. Und beim E-Sports ist es aus meiner Sicht genauso. Also da sind ganz andere Fähigkeiten gefragt. Also da sind analytische Fähigkeiten gefragt, da ist Reaktionsvermögen gefragt. Nicht ohne Grund sind in E-Sports-Teams die meisten Leute extrem jung, weil einfach ab einem gewissen Alter auf natürliche Art und Weise unser Reaktionsvermögen nachlässt. Das heißt, wir könnten gar nicht so schnell reagieren mehr. Wenn ich jetzt gegen einen 18-Jährigen antreten soll in E-Sports, hätte ich nur eine Chance, wenn der eine totale Nulpe ist und ich das mein Leben lang gemacht habe. Aber wenn wir beide quasi die gleiche Zeit reingesteckt hätten, ich vielleicht sogar mehr Zeit reingesteckt hätte, wäre einfach die natürliche Uhr mein Gegner und würde wahrscheinlich dazu führen, dass ich aufgrund schlechterer Reaktionszeiten dann vielleicht ablosen würde. Ich würde sowieso ablosen. Ich war noch nie gut bei Multiplayer-Spielen.
Aber also die Kritiker sagen, ja, es gibt keine körperliche Belastung oder Leistung.
So. Aber gibt es ja beim Schach auch nicht. Und beim Schach sagt man ja auch Denksport.
Das ist so. Und
Das würde ich außerdem nicht sagen, weil jeder, der schon mal wirklich lange Zeit mit einer harten Nuss gekämpft hat, eine Aufgabe lösen musste, der weiß, wie erschöpfend das ist, wenn du wirklich kognitive Arbeit leisten musst. Also nicht, dass ich jetzt besonders viel kognitive Arbeit leisten kann, aber zumindest weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man komplett erschöpft ist, nachdem man wirklich lange Zeit an einem Problem nachdenken musste. Das ist natürlich beim E-Sport, geht es wie gesagt viel auch um Reaktion, aber da ist das ganze strategische Thema, abhängig natürlich vom Spiel, was man spielt, eine Riesenrolle.
Es gibt ja unglaublich verschiedene Spiele. Also es gibt diese ganzen, ich sage mal, Counter-Strike ist ein bekanntes E-Sport-Spiel, FIFA oder Fußball natürlich auch oder auch Strategiespiele. Ja. Aber was ich jetzt finde, weswegen ich der Überzeugung bin, dass es wirklich eine Sportart ist, ist einfach, hast du mal diese ganze Professionalisierung, die dahinter mittlerweile ist, auch das Training, das ist ja wirklich Fulltime, was die Leute machen. Bei den letzten großen E-Sports-Games wurden in der Meisterschaft 70 Millionen Dollar Preisgeld vergeben. Also wir reden da hier über wirklich einen riesen Markt, aber ein riesen Geschäft und auch Also da kommst du nicht einfach mal so, ne? Also ich fühl mich, da kannst du nicht sagen, ich spiele gerne Computerspiele und deswegen kann ich da mitmachen, sondern das ist was ganz anderes als das, was wir, wenn wir zu Hause Computer spielen, ne? Das muss man sagen. Das ist,
ja.
Deswegen finde ich das schon an der Stelle mal vergleichbar zu dem, wie wenn wir jetzt rausgehen und uns ein paar Bälle auf den Korb werfen. Das ist auch noch mal weit davon entfernt von einem NBA-Spieler, so ist es beim E-Sports ähnlich.
Ja, klar, natürlich ist jetzt die Frage wieder, wie ist Sport überhaupt definiert? Ich glaube, da gibt es jetzt nicht die eine gültige Definition, sondern das ist auch sehr dehnbar.
Das hätten wir mal recherchieren sollen.
Ja, das stimmt. Ne?
Aber ich schreibe das bitte in die Kommentare hier, alle Sportstudierenden, wie Sport
ja, also ich glaube, also viele Definitionen würden natürlich die körperliche Aktivität ins Zentrum stellen. Wenn wir jetzt aber mal den menschlichen Aspekt mit reinbringen, das finde ich ist nämlich das Spannende, zu sagen, es geht beim Sport darum, menschliche Aktivitäten auch gegeneinander zu messen. Wenn man jetzt in den Wettbewerbsbereich reinguckt, worüber wir ja jetzt sprechen, dann würde ich sagen, natürlich ist der E-Sport, würde ich dann auch als eine Art Sport ansehen, weil du natürlich menschliche Fähigkeiten gegeneinander misst im Wettbewerb und es da auch, sag ich mal, natürliche Grenzen gibt. Das spielt da auch eine Rolle, glaube ich. Also wenn es keine natürlichen Grenzen gäbe, dann weiß ich nicht, ob es immer noch so spannend wäre. Mhm. Wie es nämlich beim Schach auch zu sehen ist. Du hast das Thema Schach angesprochen und da ist es, finde ich interessanterweise so, da ist es ja nicht unattraktiver dadurch geworden, dass wir jetzt plötzlich Maschinen haben, die besser sind als die Menschen, sondern ganz im Gegenteil, das Interesse an Schach ist auf jeden Fall gestiegen seitdem. Und ich glaube, beim E-Sports wird es auch weiterhin so bleiben. Es ist auch, wenn man ehrlich ist, also die Vielzahl an Spielen, die es ja gibt, die du im Wettbewerb spielen kannst, die ist ja unglaublich hoch. Das ist ja unvorstellbar hoch. Das heißt, allein da müsstest du ja nach verschiedenen Genres gehen, ne? Um da dann nochmal Kategorien einzuziehen.
Ja, so. Man kann das natürlich auch mischen. Ich weiß nicht, also dass man so eine Art, ich habe tatsächlich einen Sport, wo ich mich körperlich bewegen muss, aber das Spiel findet trotzdem virtuell statt. Ich habe das gesehen, Virtual Taekwondo gibt es. Mhm. Da sind zwei Taekwondo-Kämpfer, also die sind wirklich Kämpfer, also die können das. Ne?
Nicht so,
ist jetzt kein Computerspiel, sondern die machen wirklich Taekwondo. Die sind aber komplett in so einem Motion-Capturing-Anzug und wird alles aufgenommen, eine virtuelle Brille auf. Und dann kämpfen die gegeneinander. Aber halt, die stehen nebeneinander, die berühren sich nicht. Oder ihre digitalen Avatare, sag ich mal, die hauen sich dann auf, die kloppen sich dann.
Ah, okay.
Ne? Das heißt, du hast dieselbe körperliche Anstrengung, du läufst aber nicht Gefahr, dass du dich zum Beispiel körperlich beim Boxen oder so verletzen kannst.
Das ist super spannend, weil das stelle ich mir gerade richtig cool vor, auch jetzt so für Boxen oder so.
Ja,
ne?
Genau.
Also auch als Laie wäre das cool. Ne? Also nicht jeder will jetzt in den Boxring steigen und sich eine reinhauen lassen.
Aber du kannst mal gegen Mike Tyson in den 80er Jahren mal kämpfen.
Das Einzige, was du merkst, ist vielleicht dann so eine Vibration, wenn du gehauen wirst oder so. Also schon ganz cool. Ich meine, wir kennen ja so amateurhafte Versionen davon, wenn du dir anguckst, Nintendo Wii 2007, glaube ich, ist die rausgekommen.
Ja.
Das war ja damals ein Riesenerfolg, über genau solche Mechanismen natürlich deutlich hemdsärmlicher.
Ja.
Aber das waren schon so Ansätze, ne, wo du dich bewegt hast mit den entsprechenden Controllern und dein virtueller Avatar hat dann geboxt, Tennis oder was auch immer gespielt. Und ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, als wir über Roboterfußball gesprochen haben.
Ja.
Stell dir mal vor, in Zukunft sitzt du nicht mehr vor der Playstation, sondern du sitzt mit deinen Kumpels, sitzt du irgendwo auf so einer VIP-Tribüne und unten hast du zwei Robotermannschaften. Jeder hat einen Controller in der Hand und du steuerst eine echte Robotermannschaft.
Das wäre schon geil, aber ich kann gleich sagen, wie das ausgeht. Das wird eher in einem Robo-Wars dann enden. Also kommt ein böses Foul nach dem anderen, da bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest wenn wir gegeneinander spielen
können. Ja, ich stelle mir das, also vor allem kostentechnisch ist es, glaube ich, schwierig abbildbar.
Definitiv. Was ich auch gefunden habe, das kannte ich tatsächlich nicht, das Virtual Taekwondo, das kannte ich schon, aber ist Heido. Heido ist so eine Art, ich nenne es mal...
Heido ist doch Hallo auf Schwedisch. Heido.
Heido, okay. Mein Schwedisch ist ausbaufähig. Und das ist aber ganz spannend, das sind so Zweierteams, die sind wirklich auf so einem Spielfeld gegeneinander, wie so auf einem Tennis- oder Badminton-Feld, haben aber dann alle hier so AR-Brillen und dergleichen auf und dann schießen sie wie beim Völkerball ab, aber halt mit digitalen Bällen und sowas. Und sieht aus wie Dragon Ball Z in umgesetzt. Also musst du dir mal anschauen, sieht echt richtig krass aus. Erinnerte mich sofort so auch ein bisschen an Tron, ne, an den Film. Von der Aufmachung her sah super anstrengend aus, weil du ja trotzdem ausweichen musstest, aber du hattest komplett dieses Virtuelle. Das würde ich echt gerne auch mal ausprobieren, das würde mir noch mehr liegen als ich sage jetzt mal Taekwondo, weil du keine Sportart können musst.
Ja.
Taekwondo musst du ja die Sportart an sich schon können.
Ja.
Aber da wär's ja einfach so, du musst halt so ein bisschen Völkerball oder kriegst dann irgendeine Special Weapon und sowas. Fand ich schon ganz spannend und setzt halt einfach diesen Trend, der ja durch die Wii, durch die Xbox Kinect, was auch eins der ersten Systeme, was wir hatten, mit so einem Kamerasystem, was es nach wie vor gibt. Wir haben irgendwie für die Nintendo Switch haben wir irgendwie so einen Ring, da musst du immer so immer so quetschen.
Genau.
Also da gibt's ja auch verschiedene Dinge, die du dort einsetzen kannst. Am Ende des Tages, aber ist das bei uns, also bei mir jetzt nie so, dass ich das täglich spielen würde oder so. Ne? Also
kein Sport. Muss ich auch zugeben. Ne? Also es gibt ja auch hier mit der Oculus Rift, beziehungsweise mit der Meta Quest, da gibt es ja auch 1000 verschiedene solcher Spiele, wo du dich dann wirklich so bewegen kannst. Macht Spaß, aber ich habe da auch nie so wirklich lange Zeit, dann war ich am Ball geblieben. Wahrscheinlich auch, weil ich unsportlich bin, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute tendieren eher dazu, dann wieder die klassischen Sportarten noch machen zu wollen und das klassische Training machen zu wollen. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, den ich ganz interessant finde. Ich glaube, dass das Spannende eigentlich an jeglicher Form des Wettbewerbs und des Sports ist, dass du eigentlich in den seltensten Fällen erfolgreich sein kannst, wenn du nicht extrem viel trainierst. Und das ist das Spannende an Sport. Es machen also Leute etwas, was du zwar von außen als Mensch dir angucken kannst und könntest es auch versuchen, das nachzumachen, aber du würdest nie ansatzweise an diese Leistung rankommen, wenn du nicht genauso viel Zeit reinsteckst, um das zu machen. Und ich finde, das ist das Faszinierende auch im Bereich Musik und in anderen Bereichen, nämlich, dass sich Menschen wirklich darauf spezialisieren, bestimmte Dinge zu tun, wirklich jahrelang trainieren, um etwas zu tun. Und das gilt auch für E-Sports genauso. Also es fällt kein E-Sport-Weltmeister vom Himmel, sondern das ist, wie du gesagt hast, extrem hartes Training, im Schach ganz genauso. Und ich finde, das ist, glaube ich, das Spannende und das ist auch das Faszinierende, wo wir als Menschen uns dann damit identifizieren können, weil wir wissen inhärent, wie viel Aufwand, wie viel Zeit jemand reinstecken muss, um diese Leistung dann zu erbringen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass mir sowas wie Roboterfußball, dass ich dann andere Maßstäbe setzen würde. Dann würdest du eher über die, sag ich mal, Ingenieurskunst sprechen. Du würdest ja nicht sagen, okay, dieser Roboter, kann dieser Roboter schnell laufen? Also natürlich kann er schnell laufen, aber ja, darauf ist er dann auch also trainiert und das ist quasi anders als beim Menschen so, dass du das wahrscheinlich über Nacht im Rechenzentrum dieses Training durchführen kannst.
Ja, es ändert sich so ein bisschen die Spiellogik, sage ich mal, durch solche Systeme. Was bei mir so, also ich finde ganz spannend, mal also über die jüngere Generation auch mal zu sprechen. Weil ich war letztes Jahr, habe ich mal unsere Praktikanten eingepackt und bin mit denen auf die Hannover Messe gefahren. Ich hatte einen Vortrag und die hatten ihre Praktikumswoche, die waren alle so zwischen 15, 16, 17. Vielleicht 14, ich weiß nicht, waren 4 Stück. Die habe ich einfach ins Auto rein, die wussten gar nicht, wie denen geschieht. und gesagt, komm, wir fahren jetzt mal nach Hannover, ist eine große Industriemesse. Dann sind wir über die Messe gelaufen, ich hatte da einen Vortrag. Dann habe ich die wieder eingesammelt, weil Vortrag wollte sie gar nicht anhören von mir. Aber es war ganz interessant, die haben auf der Messe da auch viel mitgenommen. Und irgendwann habe ich sie wieder gefunden. Wir haben geschrieben, wo seid ihr denn? Und dann habe ich sie gefunden, wo waren sie? An so einem Computer und haben Rocket League gespielt. Kennst du Rocket League?
Ja, klar. Also dieses Autofußball.
Autofußball, ne? Also du hast ein Auto und spielst gegeneinander und im Prinzip versuchst, ein Tor zu schießen. Ja. Aber schon mit einer ganz anderen Spielmechanik, die dahinter gehört. Und ey, das war so krass eigentlich, wie die gezockt haben. Zum Teil auch das Niveau war sehr unterschiedlich. Ja. Der eine hat halt das echt, ich will nicht sagen professionell, aber hat wirklich dann oft gespielt. Ja. Die anderen haben das halt so selten gespielt und haben sie gleich gesagt, ja, ich spiele nicht so oft Rocket. Es war gleich so, entschuldige, ich trainiere das nicht so viel. Es war wie, als ob jetzt wir früher ins Fitnessstudio gegangen sind und sagen, ja, das, die Übung kann ich nicht so gut, die trainiere ich nicht so oft oder so. Und das war ganz interessant, wie die so an so ein Computerspiel eigentlich reingegangen sind. Ne? Das war dann wirklich so ein wettbewerblicher Charakter sofort mit drin. Und ich glaube, da tut sich was, wenn wir auch angucken, wie sich das Publikum und die Leute, die Sport konsumieren, verändern.
Ja, das ganze Phänomen Twitch musst du dir ja anschauen. Ja. Also Twitch hat ja wirklich angefangen als rein Streaming mit dem Fokus auf Videospiele. Und bis heute ist das ein riesiger Anteil bei Twitch, wo Leute wirklich dann live zuschauen, wo jemand ein Videospiel spielt. Wir hatten das in unserer Videospielfolge ja auch, glaube ich, sogar mal angerissen, dass du gesagt hast, das ist nicht so deins, dir das anzugucken. Nee. Ich finde das schon in bestimmten Bereichen spannend.
Mein Sohn guckt das so viel, das nervt mich.
Ja, ich glaube, das Problem dahinter ist eher die Kultur, die empfundene Kultur aus unserer Sicht, weil sind natürlich häufig dann die jüngeren Generationen, die sowas machen und da ist einfach dann eine gewisse Barriere dazwischen, dass man allein den Slang vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann, den die sprechen. Aber ich finde, in der Sache ist das super spannend, weil es ist ähnlich, als würdest du jemandem dabei zugucken, wie er jetzt trainiert und wie er dann darüber spricht. Ist vielleicht auch nicht für jeden super spannend, aber für die Leute, die sich für die Materie interessieren, du lernst ja dadurch, du siehst ja, wie gehen andere an das Thema ran, was haben die vielleicht für Tricks, was haben die für Mechanismen auch für sich entdeckt, was ist so deren Workflow in der Geschichte. Also durchaus halte ich das für super spannend und das zeigt einfach, dass wir, glaube ich, immer mehr solche Nischen haben werden. Das gibt mir auch tatsächlich immer Hoffnung für die Zukunft, weil jetzt in den letzten Tagen wieder ganz viele Zeitungsartikel, Mustafa Süleyman von Microsoft hat gesagt, in 18 Monaten wird KI so gut sein, dass alle White-Collar-Jobs, also alle Bürojobs sozusagen, automatisiert werden können. Ich habe halt die Hoffnung, wir als Menschen, wir finden immer neue Dinge, das dauert natürlich auch ein bisschen, aber wenn du dir einfach anguckst, was in den letzten 20 Jahren allein für neue komplette Märkte auch entstanden sind und Nischen entstanden sind, das ist und bleibt spannend, weil da geht es dann ja wirklich darum, Menschen zuzugucken, wie Menschen etwas machen, wie Menschen besser werden in etwas. Und das ist eigentlich ja der Grundgedanke an Sport.
Ja, das, was Suleiman sagt, das ist auf alle Fälle richtig, aber das heißt nicht, dass es dann so kommt. Also ich bin auch immer schneller, wenn ich das Auto nehme, anstatt dass ich laufe und fahre trotzdem nicht jede Strecke mit dem Auto und sowas. Also es gibt
ja gut, die Frage ist, bezahlt dich jemand, um zu Fuß zu ihm zu kommen?
Ja, das ist... Oder woher habe ich das Geld, um mir ein Auto zu leisten? Ja. Und wo habe ich auch das Geld, eine KI-Lösung für jede Pupsaufgabe zu machen und sowas? Die Frage ist ja, ist die KI dann auch nach ökonomischen
Kriterien wettbewerbsfähig? Genau,
das ist ganz andere Frage. Dass man das alles machen kann, dass ich da jetzt so ein AI-Lab hinsetze und ich möchte diese Aufgabe lösen, das glaube ich sofort mittlerweile. Da gibt es kaum
einen Job. Aber ich will quasi auch auf unser heutiges Thema bezogen sagen, dass... wenn du dir auch die Kommerzialisierung des Sports anguckst, wie viele Jobs da dranhängen an dem Ganzen, ist das einfach auch eine wirtschaftliche Thematik, die wir natürlich nicht von der Hand weisen können. Und deshalb finde ich, muss man natürlich auch fair sein, wenn man jetzt über zunehmende Kommerzialisierung des Sports spricht. Das ist natürlich vielleicht aus Fansicht nicht immer ganz schön, aber es ist halt einfach eine wirtschaftliche Macht geworden. Und da hängen, wie gesagt, dann Arbeitsplätze dran. Und wenn andere Dinge wegfallen sollten, nehmen wir das jetzt mal als Hypothese, gehen wir mal davon aus, wirklich immer mehr Bürojobs fallen weg. Wie du sagst, am Ende müssen die Leute ja auch in die Lage versetzt sein, Dinge zu kaufen, ne? Das heißt, Wirtschaftslogiken ändern sich. Ja, dann wird vielleicht sowas wie Sport, nicht jeder von uns wird Leistungssportler, das will ich nicht sagen, sondern da drumherum baust du dann vielleicht neue Ökosysteme auf, solche Dinge. Ne? Also es ist jetzt nur ein so ein Gedanke.
Nein, das ist definitiv so. Und das verschmilzt, ich will das jetzt mal verschmelzen mit dem Gedanken, den ich vorhatte, mit dem, was wir hatten, das neue Publikum.
Ja.
Gen Z, Gen Alpha, die in einer Zeit aufwachsen, wo die Aufmerksamkeitsspanne ja bewusst runtertrainiert wird durch die Medien. Das ist letztlich das, so. Sie auch in dem Gedankenexperiment sehr schön eigentlich.
Ja, ja klar, das Spiel muss sich quasi immer ändern, damit die Leute überhaupt noch Bock haben zuzugucken.
Genau, oder? Und man sieht ja auch, dass Sportereignisse dann stärker zusammenwachsen, auch mit Creator-Events, mit Influencer-Events. Ein schönes Beispiel mehr aus dem Sport kommen ist das Thema Kings League. Das ist eine Fußballliga, die gemacht worden ist von einem ehemaligen professionellen Fußballspieler Piqué von Barcelona, Spanien. Und einer bekanntesten Fußballer vor wenigen Jahren. Meine Frau kennt ihn vor allem als Ex-Ehemann von Shakira. Ist ja eher besser bekannt, Gérard Piqué. Aber was
diese wirklich... Folge sollte sich deine Frau vielleicht nicht an.
Ach, da sind so einige mittlerweile. Aber da muss ich wieder andere auch wieder bringen. Aber was wirklich spannend ist, der hat eine Fußballliga gemacht, da spielen die anderen, ich glaube 6-6. Und da ist auch meistens so ein Influencer, der dann irgendwie ein Team gehört. Der macht dann einen Kommentar für seine Community, lädt seine Follower ein, schaut euch das Spiel von meinem Team an. Das ist ein Riesenerfolg. Das sind Events, die haben mittlerweile müssen die große Stadien buchen, um diese Spiele auch live zu verfolgen.
Okay.
Und trotzdem wird man, du guckst es live, aber du guckst halt immer noch auf deinem Screen, du guckst dir den Kommentator an.
Ja.
Es werden Superstars, ehemalige Superstars wieder aktiviert, die dort mit reinbekommen. Es ist eine Riesenshow, ein Riesengeschäft.
Ja.
Diese Kings League gibt es mittlerweile in fast allen Ländern oder in Europa zumindest. Also das ist Millionen Streams dahinter, ganz, ganz krass. Oder ein anderes extremes Beispiel, Adasachi, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dieser Läufer, Influencer-Läufer, der ist jetzt diese 600 Kilometer durch die Wüste Las Vegas gelaufen und der hat das ja komplett vermarktet, ne? Also das ist alles vermarktet an der ganzen Sache. Natürlich ist es aber eine super krasse sportliche Leistung, dass er 600 Kilometer am Stück gelaufen ist. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden das am Ende des Tages waren, aber das ist natürlich schon wahnsinnig verrückt, aber er hat das musste auch richtig verpackt werden. Wenn er jetzt einfach das gelaufen wäre danach und das wäre beim ZDF oder Bayern 3 gekommen, dann hätte er es nicht diese Reichweite gehabt.
Ja, und ich glaube, das sind auch so Aspekte, wo ich auch schon drüber nachgedacht habe, dass natürlich das Drumherum um den Sport sich jetzt auch sehr, sehr krass verändert. Also ich erinnere mich vor 2 Jahren, eine Sache, die es früher nie gegeben hat in der Form, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, sind nach einem Spiel Songs über das Spiel, Songs über Spieler, KI-generiert natürlich, wo ich sagen muss, das ist ein Use Case, wo ich es ganz cool finde, weil das ist eher humorvoll. Es geht da gar nicht um Kunst, sondern es geht darum, quasi sozusagen dieses Ereignis aufzuarbeiten, vielleicht auf witzige Art und Weise. Das ist auch was ich, glaube ich, jetzt bei der WM schon als Vorhersage mal reingeben würde. Also die Art der Memes, die wir sehen werden, die werden natürlich ganz krass anders sein. Also Videogenerierungsmodelle werden genutzt werden, um Situationen nachzustellen, Situationen zu verändern. Wir werden dieses ganze Musikthema weiterhin weiterhin so sehen, dass du halt Custom-Songs nach jedem Spiel haben wirst über die Spielsituation. Finde ich faszinierend. Und dann auch sowas wie natürlich maßgeschneiderte Kommentare von vielleicht YouTubern, Podcastern, die dann halt live das Spiel kommentieren, und dann schaltest du dir halt deine eigene Audiospur dann, weil du einfach deine eigenen Kommentare hören willst. Natürlich gibt es dann auch sowas wie KI-generierte Kommentare. Da bin ich selber immer sehr zwiegespalten, warum würde ich mir das anhören wollen, wenn es dann aber wieder sehr auf das Thema Analytics geht, ne, dass du vielleicht ganz viele Fakten hören willst in dem Moment über den Spieler, über die Situation, könnte es durchaus interessant sein. Und ich habe da tatsächlich auch Beispiele gesehen, also das waren erstmal Demos, ne, aber die Technologie verändert natürlich auch die Art und Weise, wie wir diese Spiele uns anschauen können. Beispielsweise kannst du mittlerweile über bestimmte Verfahren, wenn du mehrere Kamerabilder hast, kannst du das so fusionieren, dass du sozusagen im dreidimensionalen Raum wirklich das bewegen kannst, das, was man früher als Science-Fiction eingestuft hätte. Ich erinnere mich an den Film Staatsfeind Nummer 1, da haben die solche Szenen gehabt, ne, wo die irgendwelche Überwachungskameras hatten und plötzlich konnten die im dreidimensionalen Raum sich drehen. Damals war das natürlich Hanebüchen. Das ist jetzt tatsächlich an der Schwelle zum Machbaren. Und das wird natürlich auch die Art und Weise, wie wir diese Spiele betrachten, durchaus verändern.
Ja, auf alle Fälle. Es gibt ja von diesem einen sehr bekannten Messi-Tor diesen KI-generierten Kommentar, was schon mal zeigt, also das ist natürlich, vieles ist da technologisch machbar und das bleibt, also ich glaube, die Individualisierung des Sporterlebnisses, die wird extrem zunehmen.
Ja, ich glaube, das ist genau der Schlüssel, diese Individualisierung, das ist nicht nur im Sport so, aber bei Sport wird man das, glaube ich, sehr, sehr früh merken, weil einfach dieses Ereignis sehr, sehr groß ist, viele Leute wirklich diese Sportereignisse verfolgen werden und allein sowas wie quasi zwei Leute, die dann live das kommentieren, das ist natürlich technisch, wäre das jetzt schon vor Jahren möglich gewesen, aber durch die neuen Plattformen und durch die, sag ich mal, erhöhte Aufmerksamkeit auch auf dieses Medium, glaube ich schon, dass wir sowas sehen werden. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Eurovision Song Contest, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die dann quasi für Österreich so ein, ich weiß gar nicht, ob es der Hauptkommentar ist, ich glaube, es ist quasi so ein alternativer Kommentar. Ja, aber sowas kannst du dir ja dann wirklich vorstellen, von allen YouTubern, die Bock haben auf sowas. Ne? Ja, also warum sollten die das nicht machen, wenn die dadurch auch wieder Zuschauer haben,
Absolut. Klicks haben? Das ist ja auch die Idee hinter der Kings League. Das läuft praktisch schon genau in die Richtung. Ich habe nochmal nachgeschaut, Adasachi, 600 Kilometer ist der gelaufen jetzt vom Death Valley nach Los Angeles und hat dafür, was meinst du, wie lange hat er gebraucht?
Schätz mal. Keine Ahnung, du, da erwischst du mich komplett auf dem falschen Fuß. Ich kann gar nichts sagen, weil ich kann mich nur blamieren.
Nee, okay, das wollen wir ja. Aber es waren...
Ja, aber ich blamier mich doch schon selbst genug.
123 Stunden und 21 Minuten am Stück gelaufen.
Okay, ja, krass, das ist krass.
Also das ist schon, das können wir nicht mal am Stück wach bleiben.
Ja, aber ich kann auch nicht mal...
Also ich weiß nicht, ob er komplett, sind ja dann 5 Tage, aber komplett ohne Schlaf, aber ich glaube fast
schon, heftig,
schon ziemlich, ne? Also schon extrem. Ja,
und,
ne?
und das ist da natürlich auch wieder diese Faszination des Extremen, ne? Also die dann leider auch dazu führt, was wir eben schon besprochen haben, dass die Menschen natürlich dann Dinge machen, die einfach auch in keinster Weise gesund oder langfristig gut sind. Es ist halt, aber wir Menschen sind einfach fasziniert von Extremen. Und das ist so ein bisschen die Krux.
Ja, und ich finde, das Gedankenexperiment mit dieser, wie hieß es, Crimson Face oder so, wo sich nochmal alles verändert. Ja, die Spieler hassen das habe ich mir jetzt irgendwie gemerkt. So, und das zeigt ja auch so, ich glaube auch Sport und solche Ereignisse, die wir eher vom Computerspielen kennen. Ne? Also wir hatten schon irgendwie Super Mario Kart gespielt, wo du praktisch dann irgendwie wenn du Glück hattest, dann die rote Schildkröte hattest, damit du alle dann gezielt abschießen konntest. Ja. Das hat ja nochmal so eine Spielmechanik auch per Zufall verändert. Und solche Elemente sind auch, übrigens in der Kings League ist das mit drin. Also bei den Fußballspielern kriegen die irgendwelche Specials und dann dreht sich nochmal das ganze Blatt.
Also das ist wirklich quasi eine Fusion aus echtem Sport.
Aus echtem Sport und solchen Gaming-Effekten.
Genau, Elementen, die man eigentlich aus Computerspielen kennt. Ja. Ja,
also schon verrückt. Spannend. Also ich frage mich, ob das wirklich dann in Zukunft die Gen Z, wenn die irgendwann mal älter wird, auch noch anspricht, aber es gibt schon eine gewisse Bindung dazu. Ja. Gen Z glaube ich auch nicht. Ich glaube, es gibt sehr stark Gen Alpha. Also mein Sohn, ich habe ja 2 Kinder in Gen Alpha und jetzt noch Gen Beta, einen hinterher bekommen, der praktisch nur mit der KI aufwachsen wird. Meine anderen 2 Söhne, die hatten ja noch nicht die KI so präsent, als sie geboren wurden, aber die kommt natürlich damit rein jetzt. Aber Gen Alpha, die sind da schon sehr stark darauf ausgelegt.
Ja, und da ist dann natürlich dieser Aspekt der Personalisierung ganz krass. Ne? Also wenn deine KI dich in Zukunft einfach kennt und du quasi, du schaust dir etwas an und du bekommst maßgeschneidert für dich Informationen eingeblendet, wo die KI weiß, das sind die Dinge, die dich interessieren. Das ist einerseits super interessant als Konzept. Andererseits bewegen wir uns immer stärker in Richtung Attention Economy. Also Attention ist letztendlich das höchste Gut der Menschheit. Ne? Also unsere, die Zeit, die wir bewusst etwas verbringen oder unbewusst etwas verbringen, das ist quasi die Währung der Moderne leider, der großen Plattformen und im Sport sicherlich auch immer mehr ein Faktor. Und ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird, ob wir da auch, sag ich mal, bei ein oder anderen Mechanismen dann einen Riegel vorschieben. Im Videospiel ist es ja so, dass es zum Beispiel Gesetze gibt gegen diese Lootboxen, ne? Also hatten wir auch schon drüber gesprochen in unserer Videospielfolge, wo dann halt ja so Glücksspielelemente reinkommen und du natürlich den Suchtfaktor auf jeden Fall nicht unterschätzen darfst, wo dann einfach gewisse Länder gesagt haben, nein, das ist einfach, das darf nicht sein, das ist unzulässig. Bin ich gespannt, ob wir sowas dann im Sport auch sehen werden.
Ja, wir werden das sehen. Auf alle Fälle glaube ich, dass uns da ein spannendes Feld nach wie vor auch in der Zukunft vor uns liegt. Vielleicht ist es am Ende des Tages auch die Ironie der technologischen Entwicklung, dass wir am Ende des Tages den Fokus doch mehr auf Emotionen haben, vielleicht auch auf Imperfektion. Darüber haben wir oft gesprochen. Also wie oft ist man, also bei mir geht es oft so, dann ich leide oder fieber mit einem Sportler oder mit einem Team, die eigentlich die Underdogs sind, die eigentlich unterlegen sind, die nicht diese Möglichkeiten hatten, weder technisch, finanziell, vielleicht auch nicht das Talent, aber halt einfach trotz ihrer geringeren guten Voraussetzungen es irgendwie doch schaffen, sich durchzusetzen durch puren Willen, durch Emotionen. Man leidet auch mit den Fehlern, mit verschossenen Elfmetern und hat ja auch dann Mitleid oder mit anderen Fehlentscheidungen, mit der Nervosität von Leuten, wo man sagt, Mensch, das sind immer noch Menschen dahinter. Also ich glaube, das würde ich nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Spitzensports.
Und ich glaube, eine Sache hattest du eben schon gesagt, auch bei der NFL, und ich glaube, wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir diese menschlichen Imperfektionen aus dem Sport rausnehmen können, ohne auch den Menschen rauszunehmen. Und das ist eigentlich das Schöne. Also wahrscheinlich letztendlich unabhängig davon, wie weit wir das Ganze technologisieren, natürlich jetzt mal abgesehen von der absoluten Zukunftsvision, wir sind alle nur noch Cyborgs und letztendlich sind wir alle schon Roboter. Das mal ausgeblendet, sondern wir gehen davon aus, es sind immer noch Menschen, die da im Zentrum stehen und spielen. Du kannst es so technisch wie möglich drumherum aufbauen. Der Mensch macht ja einfach immer noch Fehler oder der Mensch ist nicht, sag mal, programmierbar. Das heißt, da hast du immer noch dieses Element. Und ist eigentlich auch mein Wunsch, dass wir das nicht verlieren.
Ja, auf keinen Fall. Und vielleicht so zum Abschluss, wenn ich auch so dran denke, wie mein Sohn so an Sport herangeführt, sich selber herangeführt hat. Ja. Also wir haben ganz viel, also so 6, 7, 8 haben wir japanische Comics. Er hatte so eine Anime-Phase bei Manga. Die geht jetzt leicht zu Ende. Zum ersten Mal wollte er keinen Ramen bestellen neulich. Aber ich bin geschockt.
Was hat er dann bestellt?
Ja, da hat er sich dann irgendwelche Nudeln oder so was anderes bestellt. Aber es war halt einfach nicht, es war immer klar, es muss ein Ramen sein. Aber er hat sich dann viel, das kennen wir vielleicht auch noch, Mila kann, also Volleyballmannschaften, das hatte er nicht, sondern Karukos Basketball, weiß ich, kann ich mich noch erinnern, das als Comic oder als Manga dann auch. Und wenn man sich die anschaut, ich habe dann vieles mit ihm auch zusammen durchgelesen, da gibt es auch ein paar Serien dazu und sich auch angeschaut. Das ist ja zum Teil total übertrieben. Da haben die ja schon alle immer Superkräfte immer. Und das eine Team hat einen Basketballer, der kann das extrem gut und sowas. Also schon so übernatürlich. Aber am Ende des Tages ging es immer um die Emotionen, um das Mitfiebern, um das sehr menschliche, um die auch Entwicklung, das Erwachsenwerden dann eigentlich daraus. Mhm. Also sehr persönlich. Und ich glaube, das ist für mich auch ein persönliches Bild auch nach dieser Folge, weil wir jetzt viel über Technologien, auch über viele düstere Bilder eigentlich gesprochen haben. Aber ich will da gar nichts drauf ablenken, weil ich glaube, dass wir bei allem Geschäft, was dahinter ist, bleibt Sport für mich immer noch etwas sehr Reines und etwas sehr Emotionales, wo ich persönlich der Meinung bin, das ist für mich ist Spitzensport in dieser Extrem, ist für die meisten ja eigentlich weit weg. Sondern das ist Entertainment dann irgendwann sicherlich auch. Aber es ist natürlich etwas, was man bewundern kann. Und das sollte eigentlich verloren gehen.
Und das ist tatsächlich etwas, was ich zu anderen Entertainment-Formen dann, glaube ich, schon eher hochhalten würde, dass du beim Sport wirklich, wenn du dir, natürlich ist das sehr unterhaltsam, aber zu sehen, okay, ich kriege mit, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Aufwand gewisse Menschen da reinstecken. Und wenn dann der Funke überspringt zu jemandem und sagt, oh, ich möchte das auch und diese Ambition, das ist etwas, was ich glaube, das sollte man schon fördern. Ne? Das sollte man fördern, nicht nur im Sportbereich, auch im Musikbereich, in allen Bereichen, wo Leute wirklich sich entscheiden, dann wirklich intensiv oder zeitlich intensiven Hobbys nachgehen zu wollen, halte ich das für etwas, was man unterstützen sollte. Und das ist auch tatsächlich eine kulturelle Frage, wenn man so drauf schaut. In unterschiedlichen Kulturen wird das unterschiedlich gehandhabt. Und ich würde behaupten, wir haben das in Deutschland schon so ein bisschen verloren, dass wir halt dieses auch diese Wettkämpfe in jungen Jahren, dass wir sagen, nee, auf keinen Fall, jeder ist Sieger und so. Ich bin da sehr zwiegespalten. Mhm. Also ich bin dann natürlich auch kein Experte für das Thema. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die USA guckt, da ist es ja ganz anders. Ne? Da ist ja dieser Wettbewerbsgedanke schon in jungen Jahren mit dabei. Und ich glaube auch, dass das einfach dann sich in der Gesamtgesellschaft widerspiegelt, auch in den Ambitionen der Menschen, in der Risikobereitschaft der Menschen. Und da, vor dem Hintergrund, glaube ich, kann Sport auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich deutlich was verändern.
Definitiv, aber das Fass des Schulsports machen wir jetzt nicht mehr auf. Da machen wir nochmal, also zum Thema Schule müssen wir auf alle Fälle nochmal eine Folge machen.
Ja.
Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe da auch eine ganz klare Meinung, die ich jetzt gar nicht dazu äußern möchte. Man kann da USA und Deutschland definitiv auch null miteinander vergleichen,
ja,
weil die haben halt den Schulsport und wir haben halt Vereinssport.
Ja.
Und dann muss man überlegen, wie passt das zusammen, ja, und was sind die Vor- und Nachteile? Das können wir mal gesondert aber nochmal machen, wenn wir mal über die Zukunft der Schule sprechen. Ich glaube, das wäre auch mal ein spannendes Thema.
Hatten wir schon mal eine Folge.
Ja, wir haben Zukunft,
glaube,
des Lernens gemacht.
Ah, okay, ja.
Zukunft des Lernens, Zukunft der Schule, da waren wir sehr friedsam.
Ja. Wir haben festgestellt, also mir fällt es mittlerweile ja auch schwer, mich daran zu erinnern, welche Themen wir alle schon gemacht haben und welche Themen wir noch nicht gemacht haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, die Facetten sind so vielfältig, dass wir da gerne auch noch mehrere Folgen zu machen können, immer mit einem unterschiedlichen Blickwinkel natürlich.
Ja. Zukunft geht uns nicht aus. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, lasst gerne wieder ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, gerne auch bei YouTube oder auf allen
Streaming-Plattformen. Schreibt uns, wem ihr bei der WM die Daumen drücken werdet, ob ihr die WM überhaupt schauen werdet, ob ihr sie boykottieren werdet vielleicht, weil euch das Ganze zu kommerziell ist.
Und bitte hier keine Dislikes für das Spanien-Trikot von Tommy. Vielleicht machen wir es dieses Mal bei der WM besser als bei der letzten EM.
Abwarten. Ich kann mich auf jeden Fall so oder so freuen. Also
viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dahin. Ciao.